Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwillige Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserer 80er-Jahre-Retrospektive und dem zweiten Teil des Kinojahrs 1981. Wir versuchen heute 10 Filme vorzustellen. Ich sage nochmal ganz kurz, ein paar Filme kommen nicht vor, weil wir sie entweder schon besprochen haben, wie American Werewolf in London, oder noch besprechen werden, wie in tödlicher Mission von James Bond. Wir fangen an mit dem Film Thief von Michael Mann, der den deutschen Zusatztitel Der Einzelgänger bekommen hat, und dieser Musik. Das war der erste Film von Michael Mann aus dem Jahr 1981. Ich fand ja schon mal toll zu sehen, es geht ja sozusagen um so einen Safe-Knacker, gespielt von James Caan, dass das ein Film ist, in dem nicht irgendwie versucht wird, so ein Stethoskop auf den Tresor anzusetzen, sondern in dem wirklich noch ganz kräftig gebohrt wird, weil einfach klar ist, man kriegt das Ding sowieso nicht mit gutem Gehör auf. Man muss einfach den stärksten Drill nehmen, den es gibt. Das ist aber nicht nur das Einzige, was mich so beeindruckt hat und dazu geführt hat, dass dieser Film, wie ich finde, der beste Film von Michael Mann ist. Ich finde, er hat sich selber nicht mehr übertroffen damit. Was mir also wirklich besonders gut gefallen hat, ist, man sieht diese Figur des James Caan einfach an, diesen Mann, der aus dem Knast gekommen ist, dass er in seinem ganzen Leben keine Zeit mehr zu verlieren hat. Er saß ewig lang im Gefängnis, er will einfach nur noch reich werden oder er will flüchten und alles, was er tut, geschieht in Hast. Du hast den Film ja auch nochmal gesehen und da gibt es ja diese Szene, Arne, wo er sein Date irgendwie mit reichlicher Verspätung erst trifft in der Bar, sie sich beschwert, ne, kommt Stunden später und sagt zu ihm, so kannst du mit mir nicht umgehen, das macht man nicht beim ersten Date. Und er reißt einfach nur so mit und sagt, du wolltest es doch auch, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich zwar zu spät gekommen, aber hier hast du dein Date. Also man merkt diesen Menschen das einfach an. Und was wirklich Meisterklasse ist, ist, er ist natürlich ein Verbrecher, aber im Sinne von Michael Mann ist er auch ein Held, denn er hat ja am Ende diesen Shootout, in dem er sich seines Bosses, den fertig machen wollte, auch entledigt. Und du hast das, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt so einen Fachbegriff für diese Kamerafahrt. Du kennst das bestimmt so aus so Serien, wenn du diese Alleen hast, diese amerikanischen Alleen, und dann fährt die Kamera am Ende so in die Luft und macht so eine Totale und zeigt dann, wie der Held diese Allee dann einfach langläuft. Also es ist eine ganz klare amerikanische Darstellung eines Gewinnertypens, der am Ende zwar seine Frau verloren hat, aber sein Leben behalten hat.
Also Michael Mann hat damit natürlich Miami Vice schon vorweggenommen. Das war wenige Jahre später, das hat Miami Vice entdeckt.
Die Zeitlupen, ne? Damit auch schon.
Ja, genau. Dabei war Miami Vice wenige Jahre später natürlich absolut State of the Art und technisch noch virtuoser. Heute erkennt man das nicht mehr so, weil sich das Serienmachen natürlich sehr verändert hat. Aber Miami Vice war damals das allermodernste, wurde dann erst abgelöst durch Emergency Room. Michael Mann, also für ein Debütwerk ist es erstaunlich. Ich denke auch, dass sein bester Film besser als Heat und The Insider, den er später gedreht hat mit Russell Crowe. The Insider ist auch ein sehr, sehr guter Film. Heat halte ich, der sein berühmtester Film ist, halte ich, finde ich, vollkommen gelungen. Nicht zu vergessen auch Der letzte Mohikaner mit Daniel Day-Lewis, auch ein erstaunlicher Historienfilm, der auch Manns Geschick für die Realisation von Bewegung, von Action und von Ballistik zeigt. Und da wird immer geschossen, gibt Schlachtenaufstellung und so weiter.
Das macht er hier bei Heat ja irgendwie, guck mal, er kämpft am Ende nur gegen drei Leute. Das ist übrigens von der Choreografie fast schon ähnlich gemacht wie Taxi Driver von Scorsese, weil jemand nämlich doch nicht tot ist, sondern wiederkehrt und dann erschossen werden muss. Ne? Also die Zeitlupen hat er da auch schon eingebaut und es ist im Grunde genommen das Lustige an, also sein ehemaliger Boss versteckt sich einfach nur. Caan geht langsam in den Raum rein. Sein Boss gibt sich zu erkennen, Caan schießt aber zuerst. Das ist im Grunde genommen eine sehr einfache Gegenüberstellung von Held und Bösewicht. Trotzdem ist es sehr effektiv inszeniert durch die Spannung und die Zeitlupe. Ne?
Ja, Michael Mann nimmt natürlich hier auch den Film Noir auf und alle großen Gangsterfilme, Melville unter anderem. Der hat all diese Filme natürlich studiert. John Huston, Asphaltdschungel. Und ist einerseits ein Virtuose, aber auch ein sehr realistischer Film und wahrscheinlich auch James Caans beste Rolle seit dem Paten. Und aber seitdem hat er auch keine bessere Rolle, schon gar keine Hauptrolle mehr gespielt, soweit ich weiß. Oder
er hatte,
kleinen Film 2000
mit Nicolas
Cage und Honeymoon in
Las Misery Vegas. Hat er auch gemacht mit Kathy Bates. Aber ja, Kathy Bates hat natürlich
auch eine Hauptrolle. Aber
hat den Oscar bekommen und ihm das ein bisschen weggenommen. Alien Nation hat er lustigerweise auch die Hauptrolle gemacht. Aber er war natürlich schon der Pate-Star. Pate lag ja da auch erst gerade mal 9 Jahre zurück. Er hat sich ja, das sieht man in der Making-of, in der Doku auch, er bezeichnet Michael Mann ja als Mann mit einem Napoleon-Komplex. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie ineinander geraten sind, weil Michael Mann, wie man so schön sagt, seine Vision hatte, aber James Caan natürlich so sehr körperlich. Er ist auch ein total physisch auftretender Mann. Das sieht man in diesen Wutszenen, als klar wird, dass er das Kind nicht adoptieren darf. Dann wiederum diese Szene mit Willie Nelson, seinem Mentor. Mhm. Es ist ja immer auch noch nicht ganz klar, wie das Verhältnis der beiden zueinander ist. Ob das möglicherweise auch eine Liebesgeschichte ist. Also man merkt das irgendwie Willie Nelson an, dass er auch Gefühle gegenüber Caan hat, die über dem Väterlichen hinausgehen. Mhm. Und wohlgemerkt, Willie Nelson sah damals schon so aus, wie er heute aussieht. Ne? Mhm. Und der war damals so alt wie wir.
Ja, ja.
Der war Ende 40. Mhm. Der war noch nicht so 80, wie er jetzt ist, aber er kam damals schon so rüber. So alt, ich sage es immer wieder, so alt sahen Leute damals schon aus.
Mhm. Allerdings hat Nelson sich sehr verändert im Laufe der 70er Jahre, also seit Mitte der 70er Jahre. Dann kam der Zopf und dann kam sein ganz großer Erfolg. Erst 75 war, glaube ich, Red-Headed Stranger und dann kam Stardust, die Platte mit Coverversion 78. Und 78 war sein allergrößter Erfolg. Da hat er auch in einem Film mit Robert Redford und Jane Fonda gespielt, nämlich im elektrischen Cowboy. Und da spielt er zwar einen Songschreiber, der immer auf der Gitarre schrummt, aber das ist schon eine tragende Rolle in dem Film. Also der hätte eine ordentliche Filmkarriere machen können. Der war später noch in Barry Levinsons Wag the Dog. Der spielt natürlich auch einen Songschreiber, der den großen Hymnus auf Albanien schreibt und dann dirigiert in der Art von We Are the World. Also Willie Nelson ist in jeder Hinsicht unterschätzt. In Deutschland sowieso als Songschreiber und Troubadour und Bade und Gitarrist und aber auch als Filmschauspieler. Also Thief gehört sicher in diesem reichen Jahrgang 1981 zu unseren Lieblingsfilmen und zu den bedeutendsten Filmen überhaupt.
Und war noch nicht mal ein Erfolg, ne? Also er hat jetzt irgendwie so ein Reissue erfahren vor ein paar Jahren, neu rausgebracht worden auf Blu-ray, sehr sehenswert mit Dokus, aber das war ein Film, den Film, den Michael Mann danach gemacht hat, The Keep, den habe ich nie gesehen, aber da geht es, glaube ich, irgendwie so um Neonazis und Mythologien oder so, ich bin mir nicht genau sicher. Danach kam er dann erst Manhunter, ne? Wo er dann als der visuelle Regisseur dann irgendwie auch wahrgenommen wurde. Aber Thief lief leider komplett unter dem Radar. Das dürfte James Caan auch nicht gefallen haben.
Mhm. Ja, also Caan war natürlich in seinem Paten einer unter mindestens 6, 7 Stars. Ist zwar auffällig mit seinen Ausbrüchen, aber er stirbt verhältnismäßig früh und spektakulär. Und er stand natürlich im Schatten mindestens von Brando, auch von Pacino, von Diane Keaton und sicher auch von, der Consigliere, Robert Duvall.
Robert Duvall
in seiner
Tom Spiele. Hagen.
Der hat die ganz stille Rolle und den
war Caan denn auch nominiert eigentlich? Oder bitte? War Caan auch nominiert und nur Caan die anderen? Caan war,
glaube ich, für eine Nebenrolle.
Cassell. Also ich sage nur, ich möchte an Caan auch nochmal, der immer noch aktiv ist, auch nochmal erinnern. Er war einer der wenigen Helden, der im Feinripp-Oberhemd mit Träger zu sehen war und trotzdem zugelassen hat, dass man seine Rückenhaare sieht. Mhm. Das sieht man gleich am Anfang. So durften 70er Jahre Actionstars noch rumlaufen. Mhm. Heute werden sie alle rasiert. Er konnte so ein bisschen wie so ein kleiner Affe wie durch die Gegend marschieren.
Ja, also er war kein zeittypischer Star oder war eigentlich kein Star in den 80er Jahren, als dann ja sehr bald die Brad Pack-Schule kam um Tom Cruise und Sean Penn. Die waren nur wenige Jahre entfernt oder standen eigentlich schon da. Kevin Costner war auch schon. Kevin Kline kam dann. Mhm. Michael Douglas nicht zu vergessen, war schon da. Und Caan gehörte eigentlich der älteren Generation an, ohne sich so behaupten zu können, wie Pacino und Robert De Niro, die ja eigentlich seiner Generation angehören. Ne? Also er war eigentlich New Hollywood und hat den Übergang dann aber zum neuesten Hollywood, nämlich zu den Blockbustern der 80er Jahre, nicht geschafft. Ist dann brillierte aber noch in Nebenrollen, ich glaube auch in mindestens einer Fernsehserie. Mhm. Ja, welchen Film sprechen wir?
Machen wir weiter. Wolfgang Petersens Das Boot, den du vorstellen wirst, in den ich gerne mit einer kleinen Anekdote einleiten würde, aber erst hören wir mal Musik.
Mhm.
Ja, das Echolotgeräusch, Klaus Doldinger, nach dem Tatort, seine nächste große Melodie. Ich möchte mal erzählen, ich war, also eine meiner ersten Stationen als Journalist war beim Stadtmagazin, dem Berliner Stadtmagazin Tipp. Und da sollte ich relativ früh so eine Rubrik übernehmen, die hieß die Nightlines. Da geht man dann irgendwie so auf Premieren oder auf Partys und spricht dann mit Prominenten und guckt irgendwie, ob die irgendwas Tolles zu sagen haben. Das musste ich damals machen. Ich war da unterwegs auf irgendeiner Party, ich weiß nicht mehr welcher. Da waren zum einen... Wie heißt er noch? Den, der als WM-Versager dann tituliert wurde.
Der Fußballer. WM, also Uli Stielig, ja?
Nee, hier, Heinrich, der WM-Versager Jörg Heinrich, ja. Der war da, dem musste ich was reden, der hat dann so Sachen gesagt wie, ja, wenn der Trainer will, dass ich die Leistung abrufe, also diese Stanzen. Dann war hier die Kiezgröße, deren Kieznamen man nicht nennen darf.
Kalle Schwensen.
Genau, man darf ja seinen Namen nicht nennen, weil sonst verklagt er einen oder macht sonst welche Sachen. Er hat ja einen ganz bestimmten Namen, aber Karl-Heinz Schwensen, den habe ich auch angesprochen. Und da kamen dann auch gleich so zwei Bodyguards irgendwie mit ihm dazu, als könnte ich irgendwie dem großen Schwensen da was antun. Ich habe mit dem ein bisschen geredet. Und wer eben auch da war, das war Otto Sander. Und Otto Sander, also man sah dem an, dass der gut am Feiern war, also war irgendwie jemand, der irgendwie sehr zugegriffen hat. Und dann wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, Herr Sander, irgendwie fand ich Ihre Darstellung in Das Boot damals so beeindruckend. Und dann ist er total wütend geworden. Hat er gesagt, Mensch, Junge, das ist 20 Jahre her. Also es war im Jahr 2000, ne? Das ist 20 Jahre her und damit kommst du jetzt noch an. Und jetzt habe ich ihn bis heute nicht vergessen. Also ich weiß nicht, ob er irgendwie, kein Schauspieler will ja auf eine Rolle reduziert werden, die besonders prägnant war und dafür auch lange zurückliegt, sondern immer auf was Aktuelles. Das ist ja völlig human und alles klar und so weiter. Aber dass er so vehement sich gegen diese Rolle gewehrt hat, wobei er auf dieser Party selber so ein bisschen so gewirkt hat, wie die Figur, die er dargestellt hat in dem Film. Das hat mich dann schon so ein bisschen gewundert.
Aber er hat es nicht so sehr getorkelt, nicht hingefallen und hat wahrscheinlich nicht gespuckt.
Nein.
Wie in Das Boot.
Das
aber
nicht.
Er war natürlich bekannt dafür, ja, dass er in verschiedenen Berliner Bars, vor allem seiner Stammbar in Wilmersdorf, glaube ich, er hatte sogar eine Plakette am Tresen und saß da mehrfach in der Woche. Und,
in Paris Bar oder war das woanders?
Ich weiß den Namen nicht mehr, aber das war eine Bar entweder in Wilmersdorf oder Charlottenburg und da war es tatsächlich eine Plakette an seinem Tresentisch, an seinem Tresenplatz, da wo er immer auf dem Barhocker saß. Aber Sanders Rolle ist wiewohl gar nicht so groß angelegt, vielleicht die beeindruckendste unter all den Schauspielern in diesem Ensemblefilm. Im Wesentlichen ist es ja ein Ensemblefilm, eigentlich ist es ja ein Kammerspiel. Auf allerengstem Raum durch die schmalen Gänge. Die bewegliche Kamera, also das Boot war ja aufgestellt in Geiselgasteig auf dem Bavaria Filmgelände und das Schiff, das Boot, muss man sagen, das Boot schaukelte auch und machte die Bewegung, aber es stand, war nicht im Wasser. Ne? Und so wurden die Szenen gedreht. Welche Schauspieler? Prochnow, weltberühmt geworden, dann in Hollywood, fantastische Darstellung, aber auch der spätere Fahnder Klaus Wennemann, der glaube ich der erste Offizier ist, Herbert Grönemeyer als Kriegsberichterstatter, fantastisch. Ne? Also, dass Grönemeyer nicht weitergemacht hat, ein genialer Darsteller, der hier natürlich
warum
auch semmelblond und milchgesichtig.
Wieso hat er
nicht weitergemacht? Drei Jahre später war er enorm erfolgreich geworden.
Ja, aber
und sah sich doch eher als Musiker. Und
er hat beides
solche,
machen können.
Er hat solche Drehbücher nicht mehr bekommen. Er hat viele Angebote bekommen, aber ein ähnliches Drehbuch hat er natürlich nie mehr bekommen. Und dann hat ihn der Erfolg auch fortgetragen. Er hat alle zwei Jahre eine Platte gemacht. Und er hat später gesagt, ich würde gern wieder spielen. Er
Der hat doch mit Doldinger einen Titelsong machen können zum Boot.
Ja gut, da hat ihn niemand gefragt. Er war Theatermusiker.
Der ist dann nicht selber drauf gekommen?
Also,
der war doch schon Musiker, oder nicht? 81.
Er war immer Musiker und er war auch der musikalische Direktor am Schauspielhaus in Bochum, wo er auch Schauspieler war. Aber er wurde einfach nicht gefragt, ne? Als musikalischer Direktor. Er hatte zwei Platten gemacht. Aber ich glaube, die zweite Total Egal, die dritte war noch nicht da. Und Total Egal war neben der ersten von 79 ein katastrophaler Misserfolg. Und dann hat er die dritte Platte gemacht und dann 1983, er hat glaube ich vier Platten gemacht. Und nach der vierten haben sie gesagt, jetzt ist Schluss. Und dann kam Bochum.
Hat er jemals gedacht, dass der Film Das Boot ihm mehr Aufmerksamkeit als Sänger gegeben haben könnte? Oder hat er das immer getrennt und gedacht, die Songs sind jetzt besser geworden und an den Leuten denkt eh keiner mehr?
Na, also Das Boot hat ihm zunächst nicht so viel gebracht, jedenfalls nicht dem Songschreiber und dem Musiker. Also die nächsten beiden Platten haben nicht gut verkauft. Darunter war Gemischte Gefühle. Das war die vierte Platte, die Platte vor Bochum. Die hat auch nichts verkauft. Und dann ist er von Elektrola, Amy Elektrola, von Intercord zu Elektrola gegangen. Und dann kam der riesige Erfolg. Also von heute aus betrachtet ist natürlich ein Zeitraum von 4-5 Jahren und von 5 Platten kein langer Zeitraum. Und er war allemal jung genug, um die Plattenkarriere zu machen. Aber ohne Männer wär das natürlich nicht geglückt.
Mhm.
Es war ja auch er hat danach noch eine Hauptrolle gespielt. Der Film ist über Robert Schumann. Ein Jahr später, Frühlingssinfonie heißt er, glaube ich. Da hat er noch einmal eine romantische Hauptrolle gespielt. Man kann auch sagen, die romantische Rolle ist auch die des Kriegsberichterstatters Grönemeyer in dem Film. Der Mann ist noch nie auf einem U-Boot gefahren. Er hat eine bestimmte Vorstellung und das alles, und bei ihm geht alles zu Schanden. Sein ganzer Idealismus, alles, was er über U-Boot-Fahrer niemals wusste, das weiß natürlich Prochnow als Karloy, das weiß natürlich der erste Offizier, das weiß der Maschinist, dann die Nebenrollen, Heinz Hönig in der berühmten Rolle, dann
du darfst den boxenden Philosophen nicht vergessen.
Ja.
Claude Oliver Rudolph, der dafür bekannt
Oliver
ist, nicht nur zu boxen, sondern auch ein Philosoph ist. Ne? Mhm. Also er hat ja mal in einer Talkshow gesagt, als er auf irgendwas angesprochen wurde und dann gesagt wurde, passt kein Blatt Papier dazwischen. Er hat gesagt, ja, nicht nur ein Blatt Papier, da passt nicht mal eine Zellmembran dazwischen. Also wir haben ja einen Wissenschaftler und Philosophen an Bord, der genau weiß, welche Ausdrücke er wann zu benutzen hat. Mhm. Unser Claude Oliver Rudolph. Ich frage mich mal die ganze Zeit, ob der Film aus der Not, auch klar, ne, das Buch von Lothar Günther Buchheim stand ja schon. Ich frage mich trotzdem, ob so ein bisschen wie bei Abwärts von Karl Schenkel solche Innenraumgeschichten, Kammerspiele, wie du es genannt hast, ob die aus der Not entstanden sind, dass das deutsche Kino einfach technisch auch nicht in der Lage gewesen ist, Actionfilme mit Außenansichten zu drehen. Ich erinnere dann auch immer gerne an das zwar nicht vergleichbare, aber auch deutsche Raumschiff Orion, wo auch nur in den seltensten Fällen immer die Außerirdischen gezeigt wurden, die mit den Raumschiffen angegriffen haben. Das waren die einzigen Szenen, die mich interessiert hatten zum Beispiel.
Mhm. Ja, aber Das Boot ist kein Actionfilm. Man sieht auch bei den wenigen Außenaufnahmen meistens durch das Seerohr gedreht und das ist ja auch das Geschickte. Es gibt keine Außenansichten, sondern man sieht durch das Seerohr, wie der britische Frachter oder sogar ein Passagierschiff in Flammen aufgeht und dann sehen sie aus der Ferne, wie die Menschen herunterspringen und in das brennende, vom Öl brennende Wasser. Und sie wissen, selbst wenn sie jetzt fahren würden, würden sie wahrscheinlich nicht rechtzeitig kommen. Vor allem wissen sie, sie können die Passagiere nicht aufnehmen. Es ist überhaupt keine Kapazität, da ist keine Möglichkeit. Und sie sehen, wie die Menschen ertrinken oder in Flammen aufgehen oder beides. Ne? Das ist eine der erschütternden Szenen. Sonst gibt es wenig Außenansichten. Es gibt die Expositionen in La Rochelle, bevor sie ablegen. Es gibt dieses große Besäufnis, Otto Sander, Ansprachen, auch rabulistische Ansprachen gegen Hitler. Sie wissen, der Krieg ist verloren. Ich glaube, der
U-Boot... Wann spielt das denn eigentlich?
43.
Da war die Sache ja schon durch.
Der U-Boot-Krieg kippte 42, 43 ganz drastisch. Also die, ich glaube, im Jahr 43 stiegen die Verluste auf 600 Boote im Jahr.
So viele gab es sogar? Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Also U-Boote,
Es wurden immer neue U-Boote gebaut und in rasender Geschwindigkeit. Also sie wurden.
Was ist denn die Taktik mit U-Booten zu versuchen, den Seekrieg? Klar, natürlich, sie können die Schiffe versenken, aber warum hat man
den Nachschub abzuschneiden für die Alliierten?
Und das wäre nicht praktisch. Ich bin ja totaler Laie, was die Kriegshistorie angeht. Es wäre nicht sinnvoller gewesen, im besetzten Frankreich da irgendwie von den Küsten aus.
Ja, die sind von den Küsten gefahren.
Ja, aber warum denn? Also das hätte dann nicht auf die Distanz mit Flachs oder so funktioniert.
Nee.
Warum musst du U-Boote in den Atlantik
auf dem
richtig?
Offenen Meer. Die sind ja bis an die Küste der USA
gefahren. Greyhound Tom Hanks.
Ja, genau. Genau, die Konvoi. Und die waren sehr erfolgreich. 39, 40, 41 waren sie sehr erfolgreich. Dann kam die berühmte Geschichte. Mehrfach jetzt schon verfilmt vom Enigma, also von der britischen Dechiffriermaschine, die den nicht, eigentlich nicht zu enträtselnden Code schließlich geknackt hat. Ne? Mhm. Dieser berühmte Turner, glaube ich.
Mit Eddie Redmayne gab es ja diese Verfilmung.
Mit Eddie Redmayne.
Und der gab vorher, zu spät ich, dekorierte erst, der sozusagen sogar noch verfolgt wurde. Ne? Weil er, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er verfolgt wurde, weil er schwul war oder keinen Coming-out hatte, aber hat sehr spät erst eine Ehrung erfahren.
Genau. Oder Turo, ich habe es jetzt nicht präsent, aber so ein genialer Mathematiker und der Erfinder, der sozusagen des Computers oder der Informatik, ne? Und der hat das sozusagen händisch entworfen, dieses System, sieht man sehr eindrucksvoll im Film. Es gibt einen anderen mit Kate Winslet, der heißt, glaube ich, Enigma, der wurde vor etwa 20 Jahren gedreht.
Und der letzte Soundtrack von John Barry, Enigma.
Mhm. Und also nach Enigma, der Code wurde dann noch einmal geändert, als die Deutschen merkten, das kann ja nicht sein, dass jetzt überall, wohin wir fahren, schon entweder die Kriegsschiffe sind oder Angriffe erfolgen aus der Luft. Ne? Die Luftwaffe war dann auch da und hat die U-Boote anders als früher aufgespürt und dann immer diese Wasserbomben geworfen, was man auch in dem Boot eindrucksvoll sieht, wie die Einschläge immer näher kommen, die Erschütterung. Das Boot muss immer tiefer tauchen, ist eigentlich auf, glaube ich, 200 Meter angelegt, höchstens. Und die tauchen dann 300 Meter, sacken ab und haben dann auch die Sorge, dass sie nicht mehr hochkommen beim sogenannten Anblasen. Ne? Und das macht natürlich die Spannung aus. Man hat sowas noch nie gesehen. Es gab Filme in Hollywood über das U-Boot-Fahren schon Anfang der 40er Jahre. Cary Grant zum Beispiel mit Clark Gable. Also das waren dann die Kriegsfilme Destination Tokyo etwa. Genau zu der Zeit, als die U-Boot-Waffe eingesetzt wurde, wurden in Hollywood schon Filme darüber gedreht. Aber das waren ja keine realistischen Filme, weil die Filmemacher ja gar keine Ahnung hatten, wie es im U-Boot war. Und Lothar Günther Buchheim hat das aufgeschrieben in Das Boot. Und der war selbst der Kriegsberichterstatter und hat das alles.
Ich habe mich, also Kamera hat ja Jost Vacarno gemacht, ne? Mhm. Gab später auch eine etliche Geschichte mit Petersen. Schnitt Hans Nickel, die waren beide nominiert gewesen für den Oscar. Es gab insgesamt 6 sogar, 2 darunter für Petersen. Adaptiertes Drehbuch und Regie. Hat keinen bekommen. Das war das Jahr, wir sprechen im Kinojahr 82, also lief in Amerika erst 82 an, ging also in die Oscarverleihung 83. Wir sprechen hier im Kinojahr 82 noch über die Filme von 82 natürlich. Aber das deutsche Gremium hatte sich ja darauf geeinigt, für den Auslands-Oscar zu einer Nominierung einzureichen, nicht diesen Film, der die größten Chancen gehabt hätte, sondern Fitzcarraldo von Werner Herzog, über den sprechen wir im Jahr 82 ja noch. Dementsprechend musste sich in den regulären Kategorien Das Boot ja messen mit unter anderem E.T. und Gandhi. Also komplett chancenlos, leider. Also kam Petersen mit 0 Oscars zurück. War ein klassischer Fehler. Ich meine, Fitzcarraldo hätte man auch für den Auslands-Oscar durchaus nominieren können. Aber in der Kategorie hätte natürlich Das Boot die allergrößten Chancen gehabt, nicht nur eine Nominierung zu bekommen, sondern hat tatsächlich einen Auslands-Oscar.
Ja, was waren das für Zeiten? Man würde aber sogar, ich würde sagen, wir sprechen noch ein Jahr später, 82, über Fitzcarraldo. Ja. Ich würde sagen, Fitzcarraldo hätte sogar den Hauptpreis verdient. Ne?
Schrecklich, darüber sprechen wir mal.
Eine Höchststrafe für mich, Werner Herzog. Filme nominiert waren 82, aber also E.T. hast du gesagt.
Ja, E.T., Gandhi, Tutsi dürfte drin
Gandhi,
gewesen sein.
Ja gut, gegen Gandhi konnte er nicht gewinnen. Ja. Aber also es war klar, dass
Offizier
Gandhi
und Gentleman
gewinnen würde.
Hat ja war, glaube ich, auch 82. Offizier und Gentleman, ne?
Ja, der hatte aber keine so guten Chancen.
Nee, ich müsste das machen. Das machen wir im Jahr 82.
Guy hat nicht gewonnen, Deborah Winger, weiß ich nicht.
Nee, Quatsch. Also, wer hat denn damals den Hauptdarsteller ausgewählt? Ja, Ben Kingsley hat ihn bekommen. Ja, Gandhi, ne? Und bei den Frauen war das nicht Jessica Lange? Nee.
Ja, also Gandhi, Kingsley, Kamera und so weiter.
Shirley MacLaine.
Von mir aus sogar Richard Attenborough.
Ja.
Es waren ja am Ende 10 oder 11 Oscars.
Gandhi hat 8 bekommen.
8.
Aber ich meine, Attenborough hat halt so Sachen gemacht wie die größte Anzahl von Statisten an einem Fleck. Der musste da während einer Szene 350.000 Inder irgendwie dirigieren.
Mhm.
Das beeindruckt die Leute natürlich und dann gibt es auch den Oscar.
Ja, das war der David Lean-Oscar nur eben für Richard Attenborough, der davor keine großen Filme gemacht hat, danach auch nicht.
Nee.
Naja. Aber zurück zum Boot. Das Boot hätte wahrscheinlich keine Chance gehabt, in welcher Kategorie auch immer. Aber Jost Vacarno hätte mindestens den Preis bekommen müssen. Und unter den Schauspielern hätte auch mancher eigentlich eine Chance gehabt. Semmelrogges legendärer Auftritt, der Semmelrogge ein noch Jahrzehnte eine merkwürdige Karriere als Chaot und Knallcharge ermöglichte. Allein die Witze, die Obszönitäten, die Zoten, die sexuellen Schwiemeligkeiten und das Ungebärdige und Anstößige, die Fäkalsprache, das ist alles einzigartig. Also ich habe den Film jetzt noch einmal gesehen in der Langfassung, in der noch längeren Fassung. Es gibt natürlich dann die Serie sozusagen, also in ich glaube, 6.
Das ist übrigens ein sehr, sehr unübersichtliches Feld. Ich habe ja auch mal versucht, mir die längste Version zu organisieren. Also entweder bin ich zu blöd zum Googlen oder es ist irgendwie nicht möglich herauszufinden, welche die längste Version ist. Also es gibt irgendwie verschiedene Kinofassungen, es gibt irgendwie verschiedene TV-Fassungen. Ja. Vielleicht muss man auf schnittberichte.com nochmal gucken. Ja. Aber es gibt halt irgendwie, also ich würde mir gerne das Längste, ich bin ja jemand, ich will immer das Längste. Also ich will immer die längste Version. Ich bin keiner, der sagt, oh, eine kürzere Schnittfassung hat mehr Tempo oder so. Nee, also wenn ein Film geil ist, will ich das Längste davon sehen. Und ich finde einfach keine Seite, die mir zeigt, hier 300 Minuten das Boot. Das muss ja die TV-Version sein.
Ja, oder? Ja, die Serienfassung, ich bin nicht sicher, aber 6 Episoden sind jede mindestens eine Stunde lang. Also das ist eigentlich der Director's Cut. Und den hat Petersen da auch beaufsichtigt. Und das ist besser gelungen als beim Paten, bei dem Coppola ja viel später diese integrierte Version gemacht hat. Und da waren alle sehr unzufrieden damit, vor allem, weil es ja...
Die chronologisch korrekte Version,
genau,
ne?
Chronologisch.
Die ergibt keinen Sinn.
Und die Doppelhelix aufgelöst. Und es sind natürlich zwei Filme, anders als beim Boot. Und beim Boot ist es chronologisch bis zu dem desillusionierenden Ende, als man denkt, sie haben es geschafft. Sie fahren in den Heimathafen, kann man nicht sagen, aber nach La Rochelle ein und dann kommen die Tiefflieger. Ne? Ist auch eines der deprimierendsten Schlüsse. Da sieht man auch, sie haben zwar die Bunker, diese riesigen Bunker, die noch heute zu besichtigen sind, nachgebaut und das Hafenbecken ist einigermaßen überzeugend, aber es war natürlich ganz schwer, einen Tieffliegerangriff da zu simulieren. Ne?
Christopher Nolan hätte das vielleicht für Dunkirk noch.
Ja, genau.
Christopher Nolan. Der hätte seine Originalmaschinen eingesetzt.
Nolan kann das technisch besser, aber er kann einen solchen Film nicht inszenieren. Und Petersen konnte es ja auch nie wieder. Aber man hat nur einmal im Leben eine solche Gelegenheit.
Okay, machen wir mal weiter mit dem nächsten Film. Wir bleiben im Kriegsmetier und machen jetzt eine etwas untypische Musik zu diesem Film. Ja, das war Jean-Michel Jarre mit einem, ich glaube, dass er einfach sein Equinox-Album für Gallipoli neu verwendet hat oder eingebaut hat. Wirklich eine sehr anachronistische oder asynchrone Einbindung von Synthesizer-Musik für diesen Kriegsfilm. Großer Schwachpunkt eines ansonsten großen Films. Ich habe halt, ich habe lange Zeit mich sozusagen geweigert, diesen Film zu gucken, weil ich nicht wusste, dass er benannt ist nach dieser Inselregion, sondern das wirkte auf mich so wie so ein Komödientitel. Ich habe den irgendwie immer verwechselt gehabt mit Time Bandits von 81, den wir zum Glück nicht besprechen. Und ich dachte immer, da hat Peter Weir wahrscheinlich eine Komödie gemacht. Ne? Ich war einfach historisch auch nicht so richtig beleckt. Gut, vor ein paar Jahren habe ich den Film dann geguckt und dann erkannt, dass es ein Kriegsfilm gewesen ist. Und er gilt ja als sehr, sehr wichtiger Film in der Geschichte des australischen Kinos, gedreht von Peter Weir 1980. Gerade weil er halt den ersten großen militärischen Einsatz der Australier zeigt, im Ersten Weltkrieg auf der türkischen Halbinsel, nach der Film benannt worden ist. Und er ist ja auch sehr berühmt für den Freeze Frame. Wir müssen jetzt leider den Film ein wenig spoilern, weil er am bekanntesten ist für seine Schlusseinstellung, in der ein 100 Meter Langstrecken-talentierter Läufer erschossen wird und dann so ein bisschen in die Ziellinie einrennt, wie wenn er dieses Ziellinienband irgendwie durchbricht und dabei dann halt die Kugel in die Brust bekommt. Und ich bin irgendwie bis heute sehr gerührt davon, von dieser Vorstellung, vom magischen Realismus von der kindlichen Naivität zu denken, man könnte den Krieg besiegen, indem man das tut, was man am besten kann. Er ist ein 100-Meter-Läufer und denkt, wenn er schnell genug rennt und den Rekord auf irgendeinen himmlischen Rekord trifft, dann würde er von den Kugeln nicht getroffen werden. Ja. Das wäre so, als würden wir unser, das, was wir, von dem wir glauben, was wir am besten können, meinetwegen etwas Journalistisches oder so, als würden wir in so einem Schützengraben schnell einen guten Artikel schreiben, in der Hoffnung, wir würden dann nicht erschossen werden. Ja. Also das fand ich ganz, ganz deprimierend und gleichzeitig natürlich auch super.
Ja, das ist natürlich Peter Weirs eigentliche Geschichte. Also es ist kein, es ist eigentlich kein Kriegsfilm, so wie bei Peter Weir. Jeder Genrefilm, also etwa der Kriminalfilm, Der einzige Zeuge, ist natürlich kein Kriminalfilm, sondern das sind alles sehr ethnologische Filme, die eigentlich von der Folklore handeln und von der Herkunft und von bestimmten Sippschaften sozusagen, von bestimmten Volksgruppen, Riten und dergleichen. Und hier ist es eben der Junge aus Australien, der und es wird ausführlich gezeigt, wie er als Kind läuft, als Jugendlicher, wie er die ersten Wettbewerbe gewinnt. Das ist echter Peter Weir, also ein Heimatfilm eigentlich, und dann bricht der Krieg aus und dann diese Verschiffung, glaube ich, in die Türkei, ne, an die Front. Und da kämpfen die Australier eigentlich ja neben den Briten und haben keine so wesentliche Aufgabe. Das ist ja fern des eigentlichen Kriegsschauplatzes, aber in der Türkei wurde auch gekämpft und die Australier natürlich einigermaßen unerfahren. Und es stimmt, dieser, der von Mel Gibson gespielte Läufer.
Nee, das war sein Kumpel, der Läufer.
Achso, ja.
Ich weiß nicht, wie hieß
er. Und was?
Gibson ist einfach sein Freund.
Ja.
Ne? Und ich glaube, der Schauspieler, den Läufer spielt, ich weiß nicht, heißt der Mark Lee? Ich weiß den Namen nicht mehr. Der hat danach leider auch keine Karriere gemacht. Gibson versuchte am Ende ja noch irgendwie dieses Kommunikationsdesaster, was sich da angedroht hat. Was ja auch, es gab ja sehr, sehr viel Ärger mit den Engländern, ne? Jetzt mit den englischen Kritikern, die gesagt haben, nein. Wir saßen da nicht rum und haben Tee getrunken, während ihr euch habt verfeuern lassen an der Front. Das wird ja mit Teetrinkerei so ein bisschen auf die Spitze getrieben.
Das ist natürlich eine Stilisierung, die sich Peter Weir erlaubt hat, dessen Filme nicht immer vollkommen realistisch sind, ne? So wie er die Amish People zeigt oder die Filme, die er vorher in Australien schon
gedreht hat. Ich sag nur Green Card.
Später als Green Card.
Der Franzose. Reinmogel als perfekter Klavierspieler.
Das ist natürlich eine Komödie, aber das zeigt auch eben die folkloristische Besonderheit oder man kann eigentlich sagen, es sind Menschen in der Fremde. Harrison Ford kommt zu Amish People, Depardieu kommt nach New York.
Mosquito Coast.
Mosquito Coast.
Aber selbst die Truman Show ist auch ein Film über die Fremde.
Genau, ist auch ein Film über die Fremde. Da gerät jemand in eine komplett erschaffene Welt, ohne das zunächst zu erfassen, dass das alles nur fürs Fernsehen.
Streng genommen sind die anderen eigentlich alle in der Fremde, ne? Die 99,9% der anderen. Er lebt ja in seiner Welt, streng genommen. Ja. Ne? So kann man es halt aussehen.
Aber es sind Exotismen eigentlich, oder es wird gezeigt, so für jeden ist, sobald er die Heimat verlässt oder den vertrauten Raum, ist es Exotik. Kommt er in eine Welt, die er überhaupt nicht begreift. Master and Commander ist auch so ein Film. Da geht es aber ja um die Weltreise, um das Segeln und das Erforschen, um die Botanik, fremde Welten, die noch nie jemand gesehen hat. Und der Kapitän geht dann da über die Inseln und sieht Sachen, die er noch nie
gesehen hat. Er ermöglicht ja seinem fast tödlich verwundeten Schiffsarzt den Gang über die Galapagos-Inseln. Ne?
Ja.
Und der
sammelt die Pflanzen sogar an Bord des Schiffes.
Sie wollten eigentlich dort nicht hin, weil es nicht auf der Route lag. Sie sind ja auf der Jagd nach den Franzosen. Aber weil sein Arzt, der halt alle Proben einsammelt, fast stirbt, ermöglicht Russell Crowe, ich freue mich schon darüber, wenn wir über diesen Film reden, noch einmal den Gang über die Galapagos-Inseln. Es gibt so einen Begriff, den ich herausgefunden habe zu diesem Film, der, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Larrykinism. Ich weiß nicht, ob du den kanntest, ich kannte den vorher nicht. Ja. Das ist so eine Art Umschreibung für so australische Raufbolde, die also fast schon dem Klischee entsprechend im Outback unterwegs sind, aber dann durch so eine Art Prüfung, so einer Mannwertung halt Ordnung in ihr Gemüts- und in ihr Organisationsleben hineinbekommen. Also so ein bisschen so, als hätte man irgendwie, wir sprechen ja auch noch über Mad Max 2, so ein bisschen den Australier mal so im Sinn, als halt irgendwie so einer, der immer so einen Strohhalm im Mund hat und so Latzhose und irgendwie keine Disziplin an den Tag legt. Und diese Prüfung im Ersten Weltkrieg dort im Militär halt tätig zu sein, soll tatsächlich irgendwie mit diesem Begriff des Larrykinism halt so eine Ordnung gefunden haben.
Mhm.
Mir war das jetzt auch nicht klar. Also war das so eine Randanekdote. Ich wusste nicht, dass man den Australiern irgendwie so für Ordnung hätte beibringen
müssen. Ja, das ist ja die Versetzung in eine fremde Welt. Es konnte sich ja kein Australier vorstellen, je nach Europa zu kommen oder in der Türkei zu kämpfen und dann auch beim Militär. Also die Briten haben sich natürlich darüber lustig gemacht. Wir haben eine jahrhundertelange Tradition und das gut organisierte Militär. Jetzt kommen die Australier von der ehemaligen Gefangeneninsel und wollen auch Militär spielen und deshalb das Tee trinken und die Briten sitzen rum, stiff upper lip und beim größten Beschuss spielen sie Neumarkarten, ne? und trinken ihren 5 Uhr Tee. Ne? Das ist ein Bild, das ja auch im Zweiten Weltkrieg kultiviert wurde, dass die Briten doch ihre Gewohnheiten niemals aufgeben. Deshalb waren sie ja auch nicht in die Knie zu zwingen. Also das ist wahrscheinlich neben Picknick am Valentinstag mindestens der zweite große Film. Manche sagen, jeder Film der 70er und frühen 80er Jahre von Peter Weir ist groß. Ein Regisseur, der heute nicht mehr so berühmt ist wie eine Weile zur Zeit des einzigen Zeugen war.
Er dreht halt einfach auch nicht mehr.
In Hollywood
war. Er dreht nicht mehr. Also Weir müsste jetzt irgendwie Ende 70 sein. 80, ja, sein letzter Film war The Way Back, der über 10 Jahre her ist. Flickrit, ich meine, er hat halt gerne in der Fremde gedreht. Auch The Way Back spielt ja irgendwie im asiatischen Kontinent. Da geht es ja irgendwie um die Flucht aus dem Gulag, dann irgendwie über Russland bis nach Nepal, glaube ich. Ja, weiß ich nicht genau, China und denke einfach, vielleicht kriegt er das Budget nicht mehr für seine großen Sachen, vielleicht hat er auch kein Interesse an Kammerspielen, die zu drehen. Vielleicht ist seine Zeit leider einfach abgelaufen. Ne?
Ja, ich glaube, er wollte dann auch nicht mehr, als er nicht mehr dazu in der Lage war, so aufwendige Dreharbeiten zu machen. Selbst Master and Commander war sicher noch sehr, sehr aufreibend und Ein Jahr später hat er mit Mary Gibson ein Jahr in der Hölle gedreht, auch über jemanden, der aus Australien nach Indonesien kam und der sich dann den dortigen Geflogenheiten und der Revolution aussetzen musste. Auch ein fabelhafter Film, der heute kaum noch bekannt. Mhm. Über Gibson sprechen wir noch.
Gleich später. Machen wir erstmal mit einem Film von dir weiter. Mit einem Film von dir. Achtung, Deer, D-E-E-R. Gleich kommt ein ganz bestimmtes Tier, aber erstmal Musik. Also der Wortwitz, wir machen einen Film mit dir weiter, habe ich gerade schon gerissen, den Witz. Der Film, den Arne vorstellt, vielleicht sogar einer seiner absoluten Lieblingsfilme ist, heißt Ich glaube, mich duscht ein Elch.
Ja.
Aber wie heißt der nicht im Original?
Und zwar mit diesem Titel. Ich wusste nie, jedenfalls damals nicht, als ich ihn immerhin wahrgenommen, wenn auch noch nicht gesehen habe, wie der tatsächlich heißt. Und der Film wurde als Klamotte wahrgenommen. Man muss sagen, es ist eine Klamotte. Er heißt aber schlicht Stripe von Harold Ramis. Und ist einer der großen Erfolge, einer der 10 erfolgreichsten Filme des Jahres 81 in den USA, ich glaube auch in Deutschland. Bill Murray und die ganze Gang, die eigentlich von Saturday Night Live kam. Es gab einerseits die Abteilung von Chevy Chase, das ging einige Jahre, und es gab Harold Ramis, es gab Bill Murray und es gab die Ghostbusters Crew. Und hier ist also der erste Auftritt auch des Autors Ramis. Und
was macht denn Belushi eigentlich nicht mit?
Belushi lebte nicht mehr.
Ja, 81 doch, der ist doch 82 erst gestorben.
82, du hast recht. Ja gut, der war ja gescheitert mit Steven Spielbergs, wie heißt der Film?
1941. Wo bitte geht's nach Hollywood? Wo es auch im U-Boot geht, ne?
Ja,
dieser klassische blöde Witz.
Das war 79.
Du fährst das Periskop raus und siehst dann sofort jemanden oben in dem Blickfeld. Das ist dieser klassische schlechte Witz, ne?
Ja.
Immer dieser Periskopwitz, fischaugenmäßig, du hast sofort jemanden dick im Blick.
Ja. Und der Film hat niemandem gefallen. Weder in den USA, ja, noch in Deutschland, noch irgendwo.
Der war ja auch scheiße.
Ja, du hast recht, Belushi starb 1982 und der hat einen sehr interessanten Film 1980, glaube ich, gedreht. Und der heißt Zwei wie Katz und Maus. Das ist eine romantische Komödie. Da steigt er mit einer Frau, also als sehr unsportlicher, ungeeigneter, beleibter Mann, in die Berge und zu einer Berghütte. Das ist ein Film, der nur aus den zwei Figuren besteht, die sich natürlich dann annähern. Ne? Sie ist eine richtige Bergsteigerin, er ist ein richtiger Muffel, Atemnot und gehen zur Berghütte. Das hat er gedreht. Und ungefähr zu der Zeit, als Stripes gedreht worden. Aber das ist Bill Murrays großer Auftritt als Zeremonienmeister des absoluten Chaos. Eigentlich Taxifahrer in New York City, geht zum Militär, alle Klischees, Haare werden abgeschnitten, Furzwitze, der Drillmaster. Also im ersten Teil des Films hat man den Eindruck, dass Stanley Kubrick sein Full Metal Jacket, den ersten langen Teil von Full Metal Jacket bei Stripes abgeschaut hat. Der Drillmaster.
Lass mich raten, der Drillmaster. Ich habe den Film nicht gesehen. Es gibt garantiert eine Szene, in der alle in einer Reihe stehen. Mhm. Und dann geht der Drillmaster hin und sagt: Treten Sie mal nach vorne. Wieso lachen Sie so? Das ist eine klassische Szene. Ja. Die gibt es eigentlich immer in solchen Filmen.
Also, das kommt eigentlich auch von dem Film Verdammt in alle Ewigkeiten, Burt Lancaster, Montgomery Clift, wo Montgomery Clift von 53 geschliffen wird und Frank Sinatra schließlich von Ernest Borgnine erschlagen wird. Und das ist der Militärfilm alle Filme gehen auf Verdammt in alle Ewigkeit zurück. Oder vielmehr From Here to Eternity. Und Stripes ist insofern eine Parodie, aber er wechselt den Schauplatz und es geht nach Europa. Da geht es also in den Ostblock und spielt an der Grenze nach Ungarn, also zwischen Österreich und Ungarn. Und da gurken sie dann plötzlich, also völlig out of area, in diesem Grenzgebiet rum.
Haben die das auch gedreht?
Nee, das
wahrscheinlich
weiß ich
nicht. Das Kalter weiß ich Krieg, nicht. Ostblock?
Nee, glaub ich nicht. Also das sieht authentisch aus, aber man kann überall einen Wald und einen Schlagbaum hinstellen. Also nein, aber die Klischees, dass dann die Ostblock-Soldaten, die Ungarn oder die Russen aufmarschieren und alle sprechen völlig unverständlich und die Amerikaner können sie nicht verständlich machen. Aber sie spielen natürlich die Schutzmacht, ne, und verteidigen die freie Welt im Ausland. Und das ist natürlich zwar mit Augenzwinkern gedreht, aber es ändert natürlich nichts an der Großmannssucht oder der absoluten Überzeugung. Man hat es mit unterlegenen Mächten zu tun, denen man mal zeigt, was der American Way of Life ist. Ne? Man fährt also munter, ohne Helm, im Panzer und mäht alles nieder und schon wird die freie Welt gerettet. Und das eben bei einer sogenannten Satire. Ne? Aber so bei 82 kommen wir noch auf einen anderen Film, nämlich die absolute College- oder Highschool-Komödie, nämlich Porky's.
Ja.
Einer meiner Lieblingsfilme.
Du, ich frage mich immer die ganze Zeit, warum war nicht so dieses komödiantische Durchwandern und auch so ein bisschen subversiv Durchwandern von Institutionen so ein klassisches 80er-Jahre-Thema. Du hast hier das Militär gehabt. Es gibt
Police
viele Militär.
Academy,
Police Academy, aber ich kann sagen, du hast die Polizei noch mit Police Academy. Gut, Top Gun war jetzt nicht auf lustig gemacht, da ging es eher um eine Glorifizierung. Aber das war ja anscheinend so ein Sujet, das in den 80er-Jahren einen großen Reiz auf Filmemacher ausgeübt hat, der Ausbildungssituation und danach halt den Job komplett neu zu definieren durch so eine neue Art von Heroismus.
Ja, oder also zunächst natürlich Sturz der Heroen. Also Bill Murray ist natürlich, und das macht ja wahrscheinlich bis heute seinen Erfolg aus, seinen Ruhm, weshalb er immer wieder eingesetzt wird. Er ist der absolut Anti-Autoritäre. Er kann gar nicht anders als in jeder Rolle immer der Außenseiter zu sein. Ne? Lost in Translation, jede verdammte Nebenrolle. Weshalb haben die jungen Filmemacher ihn entdeckt, nachdem er schon der auch nicht mehr ganz so junge Held der seiner Generation war. Er gehört von Anfang an nie mit dazu. Ne? Er ist anarchisch als Taxifahrer, er verdirbt sich alles, legt sich mit alten Damen an, deren riesige Koffer er verstauen soll und so, wirft das dann hin und geht wohin? An den letzten Platz auf Erden, an dem er bestehen kann beim Militär. Ne?
Wieso heißt der Film, ich glaube, ich bin schon Elch auf Deutsch. Gibt's ein Elch in dem Film?
Ja, na Elch,
Ungarn,
nee, das ist Urwald. Eine Redensart.
Ja, ja klar, aber den hättest du den Film ja auch nennen können, irgendwie Morgen stand halt Gold im Mund. Also du kannst ja irgendwie immer ein Sprichwort von Film draufklatschen und die ganz deutschen Titel verkaufen.
Es gab damals zwei Filme, ich glaube mich Knutscht ein Elch und ich glaube, ich stehe im Wald. Jetzt weiß ich aber nicht.
Die gehören zusammen?
Nee, aber ich müsste jetzt nachschauen. Ich glaube, ich stehe im Wald. Werde ich jetzt so schnell nicht finden.
Machen wir den nächsten.
Das muss aber etwa zu der Zeit gewesen sein. Ja, das war ein inspirierter.
Bären aufbinden war dann der dritte Film.
Ja, mich haben allein diese Filmtitel schon fasziniert.
Gucken wir am nächsten Mal.
Ohne, dass ich mich als 10- oder 11-Jähriger für die Originaltitel...
Ich glaube, ich stehe im Wald. Das ist 1982. Den könntest du also sogar noch in vollen Sendung machen.
Ist das nicht Fast Times at Richmond High?
Ja.
Das ist ein sehr, sehr guter Film.
Amy Heckerling.
Eine College-Komödie von Amy Heckerling.
Interessant. Also es gab ja nicht so viele Regisseurinnen damals. Die haben wir eine. Und Drehbuch ist von Cameron Crowe.
Ja.
Dem Rolling Stone Mann.
Ja, das ist der erste...
Interessant.
Auftritt und ist auch ein sehr gutes Drehbuch, also trotz des Klamauktitels, das ist kein klamaukartiger Film, sondern das ist so eine warmherzige Komödie, wie Cameron Crowe sie dann spätestens später mit Singles gedreht hat. Singles ist eigentlich die spätere Version, 10 Jahre
das später. Das sind 92, genau.
10 Jahre
später.
Ja.
Aber die machen wir dann im Jahr 92. Nächster Film mit folgender Musik. Das war das Titelmotiv zu Omen 3 von Jerry Goldsmith. Gefällt mir sogar ehrlich gesagt noch besser als die Titelmelodie von Omen oder Omen 1, wie wir sagen würden, wofür er seinen erstaunlicherweise einzigen Oscar bekommen hat, Aves Satani. Das ist eher so ein fürstliches Ankündigungsstück, weil nämlich Damien Thorne, der Antichrist 666, nämlich jetzt erwachsen geworden ist und dann als Botschafter, als amerikanischer Botschafter in London arbeitet. Ich bin ja ganz ehrlich, ich war nie ein Fan der Omen-Filme und vor allen Dingen auch nicht des ersten Teils, der so hoch gelobt wird und in eine Kette gesetzt wird, der 70er-Jahre-Horrorfilme mit Freakins Exorzisten. Das habe ich nie ganz verstanden. Klar, es ging immer um Kinder, die sozusagen Stellvertreter sind für den Protest gegen die Elterngeneration der 68er. Alles klar, tolle Allegorie und so weiter. Aber Omen war für mich immer nur so eine Reihe, so eine Showcase-Reihe besonders gravierender Effekte, die an besonders drastischen Szenen aneinandergereiht wurden. Story war mir einfach nicht gut genug. Ich habe auch nie verstanden, warum Gregory Peck, dem hat man einfach angemerkt, dass der in der Rolle sich nicht wohlgefühlt hat. Da war er nicht mehr der Rechtsanwalt Atticus. Da war er halt auf einmal irgendwie einer, der in so einem Effektfilm durch die Gegend marschiert ist, ohne genau zu verstehen, wann, wo, welcher Pyro-Effekt oder wann, welcher Gummikopf durch die Gegend fliegt. So, aber jetzt Omen 3. Ich finde theoretisch die Geschichten von Omen 2 und Omen 3 noch besser als bei Omen 1, weil du hast Omen 1 ja das Kind, das gar nicht weiß, dass es böse ist. Es soll getötet werden und weiß nicht, was ihm blüht. Du hast im Grunde genommen einen unschuldigen Satanisten, den unschuldigen Satan dort im Fall. 2 und 3 sind schon ein bisschen cleverer gemacht, weil man da tatsächlich Damien Thorne hat als jemanden, der amerikanische Institution unterwandert, also sozusagen so nach West Point will, ins Militär will, dann sogar als Botschafter, also als Botschafter eines Landes, als Stellvertreter eines Landes in Europa eingesetzt wird, aber im Grunde genommen doch sehr genau weiß, was er eigentlich will, nämlich andere Pläne hat. Das ist viel subversiver gemacht einfach. Du hast ja zum ersten Mal den Teufel als jemanden, der die Welt beherrschen will, indem er mit ihrem Instrumentarium spielt. Ne? Und klar, auch Omen 3 wieder so lächerliche Aneinanderreihung von Schocksequenzen, einmal im Fernsehstudio, dann werden irgendwie die römischen Priester, die mit den Dolchen zustechen wollen, irgendwie unten dann in so einem Kerker, müssen dann dort verhungern. Also es geht darum, dass Sam Neill spielt, übrigens Damien Thorne, die Nachricht des Second Coming bekommt, also so ein Sternkonstellation bei Bethlehem, die klar macht, dass Jesus wieder geboren wird und dadurch hat er seinen Feind endlich gefunden, denn er will Jesus ja umbringen, bevor Jesus stärker werden könnte als er. Der Film war kurioserweise wahrscheinlich, weil man dem Potenzial des Titels Omen 3 nicht wirklich getraut hat, den deutschen Beititel bekommen, Barbaras Baby.
Ja.
Ne, also gleich, also ganz schlimm, deutsche Titel haben ja eh einen gewissen Ruf weltweit. Gleich um so ein bisschen an Rosemary's Baby zu erinnern, hat man ihn Barbaras Baby genannt. Hat den Film nur leider nicht gerettet.
Nein, das sicher nicht. Hat Richard Donner den Film?
Nee, das wollte er, aber ich weiß gar nicht, wer den gemacht hat. Also aber Donner produziert. Ich glaube, Donner hat den auch produziert.
Ja. Also Donner wollte ja mit das Omen endlich den amerikanischen Markt erobern. Das war 76. Deshalb wurde Gregory Peck verpflichtet, der im Herbst seiner Karriere war. Später hat er noch den General MacArthur gespielt, zwei Jahre später. Aber so die mittleren 70er Jahre waren für Peck sehr schwierig. Jetzt spielt er natürlich sehr...
Mengele hat er noch gespielt, ne?
Bitte?
Er hat auch Mengele hat er noch gespielt.
Ja, auch später.
Der Boys from Ira Levine-Verfilmung.
78, ja. mit Laurence Olivier.
Ja.
Die beiden als Nazis.
Nee, der eine nicht. Der eine war doch der Nazi-Jäger.
Olivia ist der Nazi-Jäger.
War das nicht direkt aus Simon Wiesenthal? Oder? Nee, also eine Simon Wiesenthal-ähnliche Figur.
Ja,
also gespielt,
eine ähnliche, ne? Das könnte sein.
Die werden ja nicht Simon Wiesenthal
als
Geschichte angedacht
haben. Als Mengele. Ja, also das ist so ein Exploitation-Movie, muss man sagen. Die beiden.
Aber ich muss ganz kurz nochmal an Ira Levine erinnern. Der ein super Autor gewesen ist. Ne? Ich glaube, der hat in seinem ganzen Leben nur 6 Romane gemacht, alle spitze. Ja. Witwen von Stepford, Rosemary's Baby, auch das zweite Rosemary-Buch ist spitze. Mm. Boys from Brazil und ich glaube irgendwas, Slither hat er, ich weiß nicht, ob der gut war.
Ja, aus Rosemary's Baby ist ein mindestens so fabelhafter, ich kenne den Roman nicht, aber fabelhafter Film geworden, Boys from Brazil überhaupt nicht. Und ja, was soll man sagen? Also da waren natürlich auch zwei Schauspieler, denen man zutraute, etwas so Steiles. Wir haben ja kürzlich über Al Pacinos Serie gesprochen, über den Nazi-Jäger da. Das ist ja noch obszöner und unglaubwürdiger. Aber zurück zu Gregory Peck, 1976 oder 75 war froh, dass er so eine mehr oder weniger Hauptrolle spielen konnte. Aber die eigentliche Hauptrolle spielt ja der Damien, heißt er, glaube ich,
ja.
der kleine Junge, bei dem er dann realisiert, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ne? Das ist ja sehr merkwürdig, dass immer alle Kindermädchen umfallen oder von der Brüstung fallen oder sich umdrehen.
Dass die Affen im Zoo ausrasten, wenn sie ihn sehen.
Also das war ein Film, bei dem ich enttäuscht darüber war, dass Gregory Peck darin mitspielt und dass Gregory Peck stirbt, unvermeidlich, nämlich vom Kreuz, das vom Kirchturm.
Nee, das war ja der Priester.
Im ersten Film.
Nee, der Priester, aber, der Priester wird erdolcht, nein.
Aber wie stirbt denn Gregory Peck?
Peck nimmt sich den kleinen Jungen und will ihn auf dem Altar erstechen mit diesen speziellen, keine Ahnung, diesen Bethlehem-Dolchen oder was immer das ist. Und er will ihn halt irgendwie mit erstechen, aber die Polizei kann ihn noch stoppen mit dem Finale. Einen Rettungsschuss und er schießt dann quasi Peck. Also er wird erschossen, bevor, als er das Schwert, als er seinen Dolch senken will, wird er noch vor der Polizei erschossen.
War eine Erinnerungstäuschung. Ich hatte, aber du hast recht, das ist der Priester, der vom Kreuz erschlagen wird.
Ja.
Also Peck bleibt dann immerhin bis fast ganz zum Schluss. Ne?
Ja, genau.
Ja, aber wir sprechen über den dritten Teil. Also ich habe bei den späteren Filmen immer gedacht, wie bei der, wie heißt es, Nightmare on Elm Street Reihe, Freddy Krüger, so, das wäre doch nicht nötig, aber das waren eben frühe Formen des Franchise, etwas, das so verlässlich, gruselig ist, wurde immer fortgesetzt. Das war auch ein Kennzeichen dann der 80er Jahre. Hier geht es ja eigentlich auf die 70er Jahre zurück, wie auch die Jaws Reihe der Meisterhai.
Ja, ich meine, das Omen war danach durch, es gab, glaube ich, noch einen vierten Teil, aber wahrscheinlich sogar ein Remake. In Nullerjahren hat man ja alles irgendwie remaked, aber das hat nicht mehr funktioniert. Ich fand die Fuchsjagd halt toll, weil das gezeigt hat, auch hier ist der Satan in britischen Institutionen unterwegs, hat den Film aber nicht gerettet. Deshalb machen wir jetzt weiter, nämlich mit einem Film, den Arne ausgesucht hat, der auch ganz gut zum Teufel passt und mit dieser Musik. Mephisto mit Klaus-Maria Brandauer von István Szabó ist er, ne?
Ja, von István Szabó, dem ungarischen Regisseur, der dann nach Mephisto in Hollywood kleinere Karriere gemacht hat, immer noch gute Filme gedreht hat. Etwa mit Nick Nolte, der dann später wieder europäische Filme gedreht hat, der noch einmal 1984 mit Oberst Redl einen weiteren Film mit Brandauer gemacht hat, auch in der KOK-Monarchie angesiedelt. Der Film war dann nicht mehr ganz so erfolgreich, auch ein subtiles Porträt eines Offiziers, der der Homosexualität verdächtigt wird. Aber das war 1984, Mephisto 1980. Brandauer, berühmter Theaterschauspieler, Burgtheater, in der Rolle seines Lebens, und zwar eigentlich eben nicht als Mephisto, sondern als Gustav Gründgens. Der Film ist nachgearbeitet der Karriere Gustav Gründgens im Dritten Reich, in der Nazi-Zeit. Gründgens leitete das deutsche Theater in Berlin und hatte sich sozusagen arrangiert mit den Machthabern und war der größte Schauspielstar und Intendant in jener Zeit, wurde später dafür angefeindet, hat sich selbst gegeißelt. Es heißt, er habe sehr viele jüdische Schauspieler gerettet vor der Verfolgung, hat sie weiter beschäftigt. Solange sie beschäftigt waren, wurden sie nicht deportiert. Und es heißt, dass Gustav Gründgens ein enges Verhältnis wahrscheinlich eher zu Göring als zu Goebbels unterhielt, um die Schauspieler zu retten, um den Schauspielbetrieb und auch die Inszenierung bestimmter Stücke zu ermöglichen.
Ist es denn trotzdem eine deutsche Produktion eigentlich?
Co-Produktion. Ich weiß nicht genau, wer daran beteiligt war. Sicher auch das Fernsehen. Das ist ein deutsch-österreichischer Film wohl. Und mit vielen Geldern. Das ist ein sehr teurer Film, naturgemäß. All die Kulissen, es musste das Berlin jener Zeit nachgestellt werden. Es musste Paris jener Zeit nachgestellt werden. Das ist ein langer Film.
Warum heißt er denn Mephisto eigentlich?
Er heißt Mephisto, weil
wegen Faust,
Gründgens, oder? Also ja, Gründgens oder die hier dargestellte Figur, den Mephisto spielt. Ne? Paraderolle Mephisto. Und als Mephisto wird Brandauer in dieser Rolle hochberühmt. Er spielt das war übrigens bei Gustav Gründgens genauso. Gründgens Mephisto, den brachte er sogar noch in den späten 50er Jahren in Hamburg auf die Bühne, im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Das war auch Gründgens Paraderolle mit dem weiß geschminkten Gesicht und den roten Lippen. Ne?
Das Filmplakat von Mephisto war wirklich, also ich war damals 6, Pring, ne? Das war bekannt.
Ja.
Das war im Grunde ehrlich gesagt ein bisschen wie der Joker jetzt mit Joaquin Phoenix. Ne? Also du hast irgendwie so ein sehr prägnantes Gesicht. Das ist ein Billboard. Das ist eigentlich jedes Billboard, hat der Film.
Und Gründgens hat das erfunden und Brandauer wird so geschminkt, so weiß geschminkt. Man sieht ihn verhältnismäßig selten auf der Bühne in dieser Rolle. Aber man bekommt so eine Ahnung davon, wie charismatisch, wie katzengleich, geschmeidig dieser Schauspieler ist und weshalb alle so verzaubert. Und er wird also der größte Schauspielstar und er wird hofiert und er ist noch eitler als sogar der Minister. Gespielt von dem großen Rolf Hoppe, einem ostdeutschen Schauspieler. Und Hoppe durchschaut Brandauer. Er weiß genau, dass er Brandauer wie eine Puppe dirigieren kann, dass er dessen Eitelkeit ausnutzen kann. Es ist hier im Film so, dass Brandauer eine schwarze Geliebte angedichtet wird. Also es ist nach dem Mephisto ist ja der Roman von Klaus Mann. Und Klaus Mann hat kein Hehl daraus gemacht, dass er die Geschichte des Gustav Gründgens erzählt. Aber ich glaube, in dem Roman gibt es keine schwarze Frau. So, hier, es ist die Homosexualität, die tatsächlich Gründgens zugesetzt hat. Und hier heißt es, er ist verletzlich, weil er die schwarze Geliebte hat, statt der deutschen Schauspielerin an seinem Theater. Ne? Da hatte er nebenbei auch noch Affären.
Er hatte sich eine Freundin geholt, um seine Homosexualität zu verbergen? Oder wird das einfach nicht erklärt?
In dem Film wird es gar nicht gibt es das nicht. In dem Film gibt es die Homosexualität.
Die haben darauf verzichtet, weil das damals noch nicht bekannt war? Oder
das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Man hat davon abgesehen, weil möglicherweise auch um Gründgens, der natürlich lange schon tot war, um den zu schonen oder um zu vermeiden, dass diese Behauptung, dass er wegen seiner Homosexualität angreifbar war, das wollten sie gern vermeiden. Ne? Also ich weiß nicht genau etwas über die Motive, aber später hieß es dann, naja, warum muss ihm denn so eine schwarze Geliebte angedichtet werden, die es nicht gab? Also diese eindrucksvoll gespielte Frau, zu der hat er so ein fast animalisches Verhältnis. Ne? Also er geht immer wieder zu ihr, hat aber eigentlich sozusagen die Geliebte, mit der er dann immer ins Ministerium geht und bei Rolf Hoppe und auf Partys und bei Empfängen erscheint. Und die heimliche ist aber diese schwarze Frau, die, glaube ich, Tänzerin ist, jetzt auch ein Klischee, die Tänzerin, die geht nach Paris und der reist ihr dann schließlich sogar nach ins besetzte Frankreich. Ne? Und es ist aber vor allem die Virtuosität Brandhaus in jeder einzelnen Szene, wo man denkt, also, besser kann man einfach nicht spielen.
Spricht er eigentlich mit Dialekt noch? Also ich meine, österreichischen Dialekt nicht abgelegt. Nee. Ne?
Gründgens war ja kein Österreicher.
Ja, klar, aber ich dachte nur...
Der spricht so in seinem Singen, sagen, ne? Also der typische
Rhythmus. Ich habe Brandauer, glaube ich, noch nie ohne Dialekt reden hören. Ich bin ja auch kein Brandauer Experte, aber ich kenne ja natürlich nur von Talkshows, da muss ich ja nicht verstellen, aber die Filme, die ich gesehen habe, halt eigentlich immer, also spricht ja leider in Sankt Niemals Nie ja auch. So wie in der Schnabel gewachsen.
Ja. Ist, ne? Er spricht immer brandauerisch. Ja. Und Gründgens hat dann ein sehr gestochenes Hochdeutsch gesprochen und auch sehr präzise. Und er hatte aber auch so einen leichten Singsang. Also nicht so wie Oskar Werner, aber so, der hat auch so bestimmte Kadenzen gehabt. Nur Brandauer wollte das gar nicht nachstellen. Brandauer hat den Brandauer gesprochen, wie er ihn immer spricht. Ich habe eine Inszenierung gesehen, ich glaube... ein österreichisches Bühnenstück von 1967, einer der Auftritte des ganz jungen Brandauer, da hat er schon genauso gesprochen. Das war 13 Jahre vorher.
Aber der war dann mal so ein paar Jahre später auch irgendwie so ein Oberst, ne? Redel, Jodel?
Oberst Redel, ja.
Und was ist
Oberst,
das für einer? Was ist das für eine historische Figur?
Ja, das ist ein Homosexueller, also ein Offizier der KOK-Monarchie, dem Homosexualität angedichtet wird, damit er denunziert wird.
So wie dieser NATO-Typ.
Ja.
Also den wurde es ja nicht angedichtet, das kam raus.
Möglicherweise war auch das der Grund dafür, dass diese alte Intrige aufgegriffen wurde, wahrscheinlich eher von Brandauer sogar als von Szabo. Und der wurde auch der Spionage verdächtigt und hat sich schließlich erschossen. Das war ein paar Jahre später, es war aber kein vergleichbarer Erfolg, weil das natürlich nicht sehr brisant war. Und KOK-Monarchie hat in Deutschland 1984 wenig interessiert. Später hat Brandauer ja den Georg Elser, den Attentäter auf Hitler in München, gespielt. Und auch das war kein so, obwohl Brandauer sehr, sehr viel Werbung für den Film gemacht hat und in Talkshows gesprochen hat, war auch das kein so erfolgreicher Film. Er blieb dann auch mit seinen eigenen Regieprojekten. Später hat er noch Thomas Manns Der Zauberer gemacht. Das war alles nicht mehr so erfolgreich. Also Mephisto bleibt zwar seine größte Rolle, aber wir haben noch Jenseits von Afrika und wir haben Sagt Niemals Nie mindestens.
Ja, gut, machen wir weiter. Wir kehren noch ein letztes Mal, es wird nicht unser letzter Film sein für heute, aber wir kehren ein letztes Mal nach Australien zurück. Das war George Millers Mad Max 2, der in den USA den Titel bekommen hat, The Road Warrior. Man kennt das ja, dass Markennamen für Fortsetzungen manchmal Titel erhalten, die mit dem ursprünglichen Kern nichts mehr zu tun haben, wie Batman Begins, auf den dann The Dark Knight gefolgt ist. Hier ist es Mad Max, auf den in Amerika, zumindest in Amerika, der Titel The Road Warrior gefolgt ist, wenn auch aus anderen Gründen, weil die Vorlage bei Batman halt so hieß von Miller. Und hier haben wir halt den wahrscheinlich Glauben daran, dass Mad Max vielleicht sogar nicht so gut funktionieren würde, wenn man ihn nicht neu umbenennt, weil der erste Film war zwar ein sehr großer Achtungserfolg, aber kein Hit. Das hat sich mit dem zweiten Teil ein bisschen geändert. Er steht heute in einer Reihe eines Phänomens, das in den 70er Jahren begonnen hat und in den 80ern immer stärker wurde, nämlich, wozu es auch viele Listicles gibt, Fortsetzungen, die noch besser sind als das Original. Arne, würdest du mir bei Pate 2 vielleicht nicht zustimmen, dass der besser ist als Pate 1, aber es gibt andere Beispiele, wie das Imperium schlägt zurück oder Aliens. Nun haben wir mit Road Warrior von George Miller eine Fortsetzung, die deshalb den ersten Teil noch übertrumpft, weil sie, so wie Spinal Tap es sagen würden, alles nicht auf 10, sondern auf 11 drehen. Der ganze Film ist im Grunde genommen nur eine, das heißt hier nur, er ist eine sehr gut geschnittene Verfolgungsjagd und Action-Szene im endzeitlichen Australien. Das Öl ist knapp und Max Rockatansky beschließt, einer Kolonie zu helfen, die auf so einer Ölraffinerie noch sitzt und einen Ausbruch mit ihm zu organisieren gegen so eine Roadcrew, die es sozusagen auf das schwarze Gold, also das Öl abgesehen hat, um diesen Konvoi zu blockieren. Innerlich gibt es gar nicht so viel zu diesem Film zu sagen, nur dass er ein sehr beeindruckender Stuntfilm ist, von dem zum Beispiel auch Quentin Tarantino sehr viel geredet hat, gerade was Kameraarbeiten angeht.
Ja, ich bin nicht sicher, ob der erste oder zweite Film größer sind. Jedenfalls sind beide größer als der dritte Teil mit Tina Turner. Also da war es ja endgültig kommerziell geworden. Aber der erste Film wurde damals recht bald ein Videokassetten-Hit. Ich weiß noch, wie wir nachmittags immer den ersten, dann den zweiten Mad Max-Film geschaut haben, so Anfang, Mitte der 80er Jahre.
Es gab ja auch Mad Mission, ne? In Deutschland, ja, Jackie Chan-Film, ja, die ein ganz anderes Kaliber waren. Aber dieses Mad vorzusetzen, war ja irgendwie eine beliebte Art und Weise, darauf aufmerksam zu machen.
Es gab dann Plagiate und es gab Epigonen, die erfolglos versucht haben, das fortzuführen. Aber damals versprach das alles Erfolg. Apokalypse versprach Erfolg. Endzeitfilme noch und noch. Carpenters Klapperschlange, die eigentlich nicht Klapperschlange heißt, Escape from
New York. Ne? Nee, L.A. war die schlechte Fortsetzung von 96.
Auch eine Fortsetzung, Escape from New York. Das waren merkwürdigerweise die Filme, die Jugendliche so gern gesehen haben, weil es die drastischen Filme waren und die entsprachen so dem Zeitgeist. Man sagt, wenn sowieso alles zu Ende geht und der saure Regen und überall sind brennende Blechtonnen.
Ja, die Ölkrise hatte wahrscheinlich auch noch einfach Nachwirkungen gehabt, natürlich. 8 Jahre später.
Aber so, das war ein vages Gefühl, und das wurde anders als in den 70er Jahren, realistische Filme, das wurde jetzt auf die Leinwand gebracht. Heute sagt man Dystopien, nichts davon ist mehr spektakulär. Aber damals waren es ungeheuer drastische Filme und man hatte solche ausgeschlachteten Autos und umgebaute Autos noch selten gesehen. Blade Runner gehört im Grunde auch ein bisschen.
Die wurden ja tatsächlich wirklich auch so umgebaut. Und das ist eine Sache, klar, es klingt immer so, als würde man so jammern oder irgendwie so ein alter Mann sein, wenn man sagt, wie damals wurde alles noch modelliert und maskiert und selbstgebaut. Heute gibt es nur noch CGI. Aber die Tatsache, dass du die Autos, also George Miller konnte sich ja in seiner, warum auch immer, viel gelobten Fortsetzung Mad Max 4 ja irgendwie auch nicht komplett davon lösen, Dinge per Computer nachzubauen. Mhm. Klar haben die da auch Stunt-Autos und irgendwie diese Musikanlage mit der E-Gitarre auf dem Truck nachgebaut, aber du hast ja da schon viel mehr Computereffekte in Wirklichkeit mit eingesetzt. Mhm. Mad Max 2 war wirklich ein kompletter Stunt-Film, Motorenfilm einfach. Ne? Mhm.
Ja, und insofern auch hat der Film auch eine Konsequenz. George Miller wurde ja, also trotz der bedauerlichen Karriere, wurde er immer wieder angeführt für einen Regisseur, der das Allergrößte versprach. Ne? Man kann sagen, als Autor oder als Automobilfilm hatte auch einiges zu tun mit Steven Spielbergs Film, wie heißt der, mit dem Truck, mit dem Lastwagen, dieser ganz frühe Film. Duell. Wo man nur den bedrohlichen Lastwagen sieht.
Ne? Naja, es ist ja vor allen Dingen, eigentlich nimmt Duell ja den Weißen Hai vorweg, weil als der Lastwagen die Böschung runterknallt, gibt es eher so ein Brüllen von sich. Ja. Also das ultimative Böse, das Monster wird da schon in die Maschine hineingelegt. Ghost in the Machine. Also das im Grunde genommen hast du ja da auch schon das Monstrum, das 3 Jahre später in Jaws dann irgendwie auf uns reinbricht.
Ne? Das ist wahr. Aber ich wollte hier den Aspekt des des Automobils oder der PS-Kraft, ne? Und das entmenschlicht eigentlich. Man sieht ja bei dem Duellfilm, sieht man ja den Fahrer niemals, ne? Und bei Mad Max gibt es zwar die schrägsten Gestalten mit rasierten Köpfen und so irgendwie lehmige Figuren, so alles Lemuren, die da aus dem Outback.
So Orks, ne?
Ja.
Bist du die Leute, die im Kapitol später waren?
So ein bisschen auch Star Wars.
Die sind im Kapitol, ne, wieder aufgetaucht.
Ja, Star Wars nach Australien verlegt und dann eben die Zeit nach aller Zeit. So, die Zivilisation ist vorbei, es geht nur noch um Benzin und man bringt Menschen um für einen Kanister Benzin.
Die sind dann ja auch in den Simpsons gelandet, diese Mad Max-Figuren. Also als es die Simpsons, die legendäre Simpsons-Episode, ich glaube 6. Staffel, Bart gegen Australien, da bekommen es die Simpsons ja auch mit Outback Gestalten zu tun, die diesen Irokesen Mad Max Bösewichten nachempfunden sind. Ne? Also das Bild Australiens wurde in jedem Jahr weniger durch Gallipoli geprägt als tatsächlich durch George Millers Madman. Mad Max, es war auch Madman, aber es ist halt Mad Max Gestalten.
Mhm.
Ja. Okidoki, machen wir nochmal weiter mit dem nächsten Film, vorgestellt von Arne. Heißt im Original The Postman Always Rings Twice. Er hat den etwas besseren, man kann es kaum glauben, den etwas besseren deutschen Titel bekommen, wenn der Postmann zweimal klingelt.
Ja, ob das besser ist.
Naja, denn der Postmann klingelt ja nicht automatisch zweimal. Aber wenn der zweimal klingelt, dann hat das eine Bewandtnis. Ja. Das ist die Kondition, die er gestellt hat.
The Postman Always Rings Twice. Ne? Also, es ist schwer zu sagen, es ist ein Film, ich habe es nicht ganz genau parat, aber aus der schwarzen Serie, Film Noir von 1943, nach dem berühmten Krimi-Autor James M. Cain, der so viele Filme der Film Noirs, Films Noir inspiriert hat und die Vorlagen geschrieben hat. Dieser Schwarz-Weiß-Film war schon hoch berühmt natürlich. Nun hat David Mamet das Drehbuch geschrieben, Regie Bob Raffleson, der in den 70er Jahren einige Filme mit Jack Nicholson gedreht hat und berühmte Filme mit Jack Nicholson, Five Easy Pieces etwa. Und nun haben sie wieder zusammengearbeitet bei The Postman Always Rings Twice. Jessica Lange in der Rolle der femme fatale, sozusagen der Frau, die unglücklich mit ihrem Ehemann verheiratet ist und so als Hausfrau und ich glaube an der Tankstelle arbeiten muss und die der erotischen Versuchung des Streuners Jack Nicholson ausgesetzt ist. Der ist dann der Postmann, der zweimal klingelt. Ne?
Aber finden die Liebesszenen denn nur zu Hause statt? Weil es muss ja nicht zweimal
klingeln. Ja, das findet da statt unter größter Gefahr. Das findet da statt und das ist hier anders als in dem Film Noir naturgemäß in den na, wie soll man sagen, nicht grellsten Farben. Sven Nyquist, der Ingmar Bergmanns Kameramann hat das gedreht. Das ist unfassbar. David Mamet hat das Drehbuch geschrieben. Sven Nyquist, der Mann, der Szenen einer Ehe gedreht hat, hat das gedreht. So, aber das bedeutet, dass die Körperlichkeit, also die Hitze des Südens, ist ein bisschen Tennessee Williams Schauplatz und eigentlich kein Sven Nyquist Terrain, aber er hat das wunderbar fotografiert, nämlich das Dampfige des diabolischen Jack Nicholson und aber eigentlich nicht minder verführerischen Jessica Lange, die es eigentlich drauf anlegt. Ne? Heute würde man sagen, naja gut, also so ein Mann klingelt da und kommt schmierig an die Tankstelle und die Hausfrau gibt sich ihm hin. Naja, aber sie hat einen sehr tyrannischen Ehemann. Es ist ein erotischer Film.
Das wäre heute ein Savan-Gothic-Film geworden, ne?
Ja, es gab noch oft solche Filme. Einen mit Neve Campbell und Kevin Bacon, glaube ich, und Matt Dillon. Das war ein paar Jahre später.
Ach so, ja, ja, klar.
Das war Wild Things.
Ja, das war in den 90ern war das so ein schon. Film.
Und da ist aber noch eine
lesbische Menage à trois.
Ja. Das war in den 90er Jahren. Aber so 1981 war der Postmann kein so großer Erfolg, weil man eben dieses Südstaaten-Flair und diese Erotik. Sie war eben nicht so publikumswirksam wie dann spätere Nicholson-Filme mit Meryl Streep, die dann kamen, etwa Sodbrennen, die, sagen wir, verträglicher waren für ein Publikum, das am Abend ins Kino gehen wollte. Lady Chatterleys Liebhaber und Wenn der Postmann zweimal klingelt, das waren die Skandale 1981.
Sieh an. Wir haben beide noch eine. Mhm. Machen wir den nächsten mit dem Lied, das wirklich jeder kennt. Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, von Uli Edel. Ja, wir haben ja, also aufmerksame Abonnenten unseres Podcasts wissen ja, dass wir sehr ausführlich über die Serie gesprochen haben und haben auch schon mal kurz mit dem Film und der Musik David Bowies gesprochen, Heroes. Wir haben uns jetzt nochmal angesehen, viel 81er Folge. Ich habe mir ein paar Stichpunkte notiert, die mir diesmal nochmal aufgefallen sind. Diese Polizisten, die man da sieht, haben nicht ihre hässlichen grünen Uniformen an. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Sie gucken sich im Kino den Film Night of the Living Dead an, der wahrscheinlich vorausnimmt, was das Schicksal verschiedener Charaktere, jugendlichen Helden in diesem Film angeht. Christiane F. nimmt zum ersten Mal Heroin nach 45 Minuten. Also es ist kein schnell erzählter Film, was ganz gut ist. Also sie fängt wirklich langsam an mit dem Kiffen. Die DDR wird kein einziges Mal erwähnt in diesem Film, der in West-Berlin spielt. Was mir am besten gefallen hat, ist tatsächlich der Soundmix. Also da haben wir schon mal gesprochen in der Serie Christiane F. Also die Lieder, die dort gebracht werden, sind leicht beschleunigt und das liegt nicht an der alten VHS-Kopie oder an sonstigen Laufgeschwindigkeitsgeschichten, die ein technischer Fehler sind, sondern ob es jetzt Heroes ist oder die Songs von Station to Station wie TVC15, die haben mehr Bass als die Originalaufnahmen und die haben eine etwas bessere Laufgeschwindigkeit. Also ich wünsche mir, dass die Version, wie man die Songs in diesem Film hört, dass sie so auf Platte erschienen sind. Und was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, warum dieser Film nicht für den Auslandsausgang nominiert wurde.
Ja, hat jemand nicht aufgepasst, wie so oft. Das war ja in fast jedem Jahr der Fall. Fitzcarraldo war ja eigentlich sogar die rühmliche Ausnahme, nur dass eben das Boot im selben Jahrgang war.
Ja, die wurden ja bei Boot und Fitzcarraldo waren ja 82. Also Boot ist eigentlich von 81.
Ich wollte nur sagen, das ist auch eine spektakuläre Entscheidung gewesen, aber beide Filme hatten es verdient und immerhin wurde Fitzcarraldo nominiert. Christiane F. wurde nicht nominiert, wurde im Nachhinein einer der berühmtesten Filme überhaupt, der Uli Edel nach Hollywood brachte, den Regisseur, der dann später Letzte Ausfahrt Brooklyn leider erfolglos inszeniert hat, der aber später noch viele Filme und auch Fernsehfilme
Twin Peaks hat er auch gedreht, zweite Staffel.
Ja.
Die wäre total Freestyle, die zweite Staffel Twin Peaks. Ja. Haben sie auch einfach junge Leute
einige
angelassen.
Ne?
Ja, also ich habe seinen Namen mindestens einmal gesehen bei Twin Peaks. Aber halt, wie gesagt, in der zweiten Staffel, als sie eh nichts mehr zu verlieren hatten.
Ja, also das hat ihm eine Hollywood-Karriere ermöglicht. Bernd Eichinger, Konstantin Film, hat es produziert. Nadja Brunkhorst machte keine große Karriere, obwohl es eine meisterliche Leistung ist. Man verbindet ihr Gesicht heute immer mit Christiane F., obwohl auch fast eine gewisse Ähnlichkeit sogar mit der tatsächlichen Christiane F., die dann später in Dokumentationen auch zu sehen war. Und die noch eine zweite Autobiografie Jahre später geschrieben hat, nachdem sie abermals drogenabhängig war, sich auch gar nicht befreien wollte aus der Drogenabhängigkeit, hat sehr viel Geld bekommen für die Reportagen im Stern, also für die Protokolle, war die einzige der Protagonisten, die vorkommt, die Geld bekommen hat und sehr viel Geld, 1 Million Mark. Dann kam wahrscheinlich sogar noch das Drehbuch.
Christiane F. hat 1 Million Mark.
1 Million Mark, ja.
Die war Millionärin?
Ja, die war Millionärin.
Wie kann man das Geld denn so schnell ausgeben?
Die hat es nicht so schnell ausgegeben, aber die hat sich unter anderem sie ist nach Hamburg gegangen, also Ende der 70er Jahre, nachdem die Serie im Stern erschienen war.
Das ist auch fast verantwortungslos, um Menschen so viel Geld auf einmal zu geben.
Also man sagt eine Million Mark, denn das kann man nicht beweisen, aber ich glaube, sie hat es selbst gesagt, eine Million Mark. Und die ging nach Hamburg, war in der Punk-Szene, eine Weile war das da, der Punk-Szene. 1981, als der Film dann erschienen wurde, wurde sie noch populärer, ist nach Berlin zurückgegangen, hat sich eine Eigentumswohnung in Neukölln gekauft und hat aus Langeweile angefangen, wieder Heroin zu nehmen und hat dann später gesagt, in der Dokumentation Jahre später, naja, welche Gründe gibt es, sind unterschiedliche. Und dann nannte sie aber eigentlich nur einen. Man sitzt zu Hause, man langweilt sich, manchmal gucke ich Fernsehen, dann spritze ich mir was. Ich habe nichts zu tun. Sie ist dann wieder auf die Straße gegangen und auf den Strich, also dorthin zurück, wo sie in den 70er Jahren gewesen war, was sie überwunden hatte. Und also sozusagen aus Provokation oder weil sie es so gewohnt war, da an der Straße zu stehen und auch selbstzerstörerisch, ne? aus einem Masochismus. Es war ja nicht so, dass sie das gern gemacht hätte. Man sieht in dem Film, wie sie von Gropiusstadt aus, übrigens hat sie später nicht in Gropiusstadt gelebt, sondern etwas außerhalb bei Rudo, dann noch später und dann sehr bald in Neukölln, das alles wird im Film gerafft. Und sie ist aber von dort aus immer in die Innenstadt gefahren, um eben in diese Diskothek-Sound zu gehen. Da wird gezeigt, wie sie zum ersten Mal die Pillen nimmt, dann nimmt sie Speed, dann schnupft sie Heroin, weil die anderen das machen, die sie zum Teil auch bewundert, eine ältere Freundin, noch andere Freundinnen, dann das Verhältnis zu Detlef, das hier geschildert wird, das fast symbiotisch ist. Er nimmt auch Heroin, er spritzt Heroin, dann möchte sie das auch, und zwar just in dem Moment, da David Bowie in der Deutschlandhalle aufgetreten war, anschließend.
Sie reden ja lustigerweise gar nicht über das Konzert. Ne? Also nee, sie genießen es und sie finden es toll, aber sie erwähnen mit keiner Silbe, ob oder inwiefern sie das Konzert über beeindruckt hat. Also Detlef habe ich ja mal recherchiert, den gibt es natürlich noch, ne? Der ist ja irgendwie, glaube ich, Krankenfahrer oder Altenpflegerfahrer.
Müsste aber Köln. Jetzt weit über 60 sein.
Ich finde halt, wie gesagt, ich fand es halt toll, dass das Edel dann im Film Night of the Living Dead gezeigt hat, in einem Sound Kino und vor allem die Szene, in der das Zombie-Mädchen die Mutter tötet. Ne? Das wirft ja diesen Aspekt auf, dass die Eltern ihre Kinder töten, dass sie sich bei ihnen rächen für die Erziehung. Und die Erziehung ist ja aber ein Aspekt, der in dem Film von Edelia, oder die Fehler, die die Mutter gemacht haben könnte, ist ja etwas, was in dem Film von Edelia gar nicht so wirklich vorkommt. Ne?
Nein, das wird dann nicht thematisiert. Das ist eine Mutter, die, also der Vater, der Christiane F. und ihre Schwester geprügelt hat und der sie verängstigt hat, kommt hier vor, aber der ist schon ausgezogen, die Mutter hat ihn schon rausgeworfen und der nimmt am Familien, also kommt immer mal wieder vorbei, aber das ist nicht das Wesentliche des Films. Was man aber sieht, ist, die Mutter arbeitet den ganzen Tag. Die Schwester zieht dann sogar zum Vater und Christiane Elf ist auf sich gestellt. Es gab einen Jugendclub in Gropiusstadt und in diesem Jugendclub, in dem Keller dort, da hat das alles begonnen. Also da wurde Alkohol getrunken, nach dem Alkohol kamen dann Tabletten und dann kam Heroin und dann hat sie sich daran gewöhnt, auch ohne Drogen gar nicht mehr zur Schule zu gehen. Ist zur Schule gegangen, hat dann nicht aufgepasst und saß die ganze Zeit da rum. Wenn sie gefragt wurde, dann hat sie irgendwas gemurmelt und später wurde sie nicht mehr gefragt. Wohlgemerkt, die war erst 13, 14 Jahre alt.
Man konnte ja feststellen, also im Film konnte man feststellen, ob sie Drogen gemacht hat, weil das dann nämlich gab es, ist ein bisschen, das ist echt gesagt ein bisschen schlicht, da gibt es so einen ganz suggestiven Zoom auf die Augen, um zu zeigen, ob jemand high ist. Ja. Ne? Also wie klar oder wie verschwommen die
Bucke. Ja, sie sagten, sie nannten das Stecknadelaugen. Also eigentlich nicht geweitet, sondern dieser starre Blick und die Stecknadeln, also die Pupillen. So haben sie das bezeichnet. Man kann das Christiane F. sagt es in dem Buch, dass sie Detlef immer sozusagen auf den Kopf zugesagt hat, wenn er etwas genommen hat, dann sagt er, du hast Stecknadeln in den Augen. So, daran konnten sie es immer erkennen. Und sie haben sich gegenseitig, das wird hier nicht episch gezeigt, nicht so wie im Buch, dass auf jeden Entzug ein Rückfall folgte, dass sie sich einerseits selbst verachtete und doch immer weitergemacht hat beim nächsten Mal. Ebenso ihre Freundinnen, die sie oft aus dem Blick verloren hat. Dann haben sie sich wieder getroffen. Die beiden Freundinnen sind noch mehr verfallen als sie. Und die eine Freundin ist im Alter von, ich glaube, 16 Jahren als jüngste Drogentote gestorben. Und auch das hat Christiane F. dann nicht davon abgehalten, als sie in der Zeitung las. Es kommt, glaube ich, im Film auch vor. Sie schlägt die Zeitung auf
oder sieht Ende,
die Zeitung.
Ne? Und Berlin heißt, jüngstes Drogenopfer.
Genau.
Berlins jüngstes, Babsi war ja, 13 oder so. Ne?
Und da weint sie natürlich, aber Tage später nimmt sie weiter die Droge. Es gibt einfach keinen Aufhalt. Und sie macht in dem Buch, da macht sie die Presse dafür verantwortlich. Da haben sie richtig schön kitschig aufgeschrieben, wie es ihnen passt. Genauso die 16-Jährige und alle. Sie sagt nicht Klischees, aber das meint sie eigentlich. Und alles, was uns immer vorgeworfen wird und die schwere Kindheit und so. Und natürlich hatte sie einen Liebhaber, in dessen Wohnung sie gefunden wurde und so. Und da wird sie richtig wütend. Aber das ändert nichts daran, dass sie dann weitermacht und Detlef macht weiter. Und am Ende ist sie dann nach Schleswig-Holstein zu Verwandten gekommen. Und auch das schildert es ja, das ist nicht Teil des Films, der endet nämlich ganz genau mit dem Blick aus der Luft auf ein kleines Dorf und dann wird der Abspann eingeblendet.
Ja, am besten fand ich an dem Film, es war fast so ein bisschen, also so ein versteckter Kommentar, als der neue Freund der Mutter Christiane ein David Bowie-Album schenkt, aber es ist ein Best-of, ne? Also Changes One, ne? Die erste Best-of von David Bowie. Und wenn ich mir vorstellen würde, wie ich als erwachsener Mann mich versuche, einer Jugendkultur oder einem Alter zu nähern, von dem ich null Ahnung habe, und der Musik, die hören, dann würde ich wahrscheinlich auch zu der Best-of greifen. Das ist so ein klassisches Elterngeschenk, wenn man nicht weiß, was ein Künstler eigentlich alles gemacht hat, dann schenkt man Beatles Rot oder sowas. Ne? Und hier ist es halt Bowie und sie packt ja die Platte zu ihren anderen. Sie hat ja
ich Changes glaube, sie One. Hat Changes
schon. Ja, sie hat Changes One schon. Und aber das finde ich einfach toll gemacht. Das kommt da gar nicht so groß zur Sprache, ja. Dass man einfach dass man halt nicht weiß, genau, wie man sich dieser Kultur annähert und deswegen halt so eine ganz profane Platte
gehört. Ja, also in dem Film wird der Eindruck erweckt, Bowie sei überall und in jedem Kinderzimmer sei Bowie gewesen. War sicher nicht so in Deutsch. Ich weiß es, denn ich war schon da, wenn ich auch noch keine Platten hörte. Naja, ich habe schon Platten meines Vaters gehört. Aber Bay City Roller, Slade waren viel verbreiteter. Disco war am Anfang. Das wird hier nicht gezeigt, sondern diese Bowie-Begeisterung. Aber das korrespondiert mit Christiane F.'s Schilderung, wie fasziniert sie, übrigens bei Christian Kracht gibt es das auch in seinem neuen Buch Eurotrash. Er war auch fasziniert von Bowie und zwar von seinen schiefen Zähnen. Mhm. Er wollte so schiefe Zähne haben wie Bowie. Und Christiane F. schreibt, Bowie war einfach der Allergrößte. Red in White Duke, Station to Station war ein Jahr vorher. Etwa, ja. Na, war zu der Zeit. Station to Station, A Thin White Tube. Und der war einfach der Allercoolste. Also die anderen konnten mich nicht beeindrucken, aber so wie der aussah. Und dann hier bei der Konzertsequenz in dem Film, tatsächlich ist der Auftritt natürlich woanders, aber man sieht die glänzenden Augen, wie Christiane F. da schon Tabletten eingeworfen und wie sie dann wie ihr Blick magisch gebannt wird und sie ganz an den Bühnenrand geht. Und
sie schafft es mühelos in die erste Reihe der Deutschlandhalle.
Ja, genau.
So eine Aura scheint sie umgeben
zu haben. Man sieht auch, dass das inszeniert ist. Aber und sie schaut dann zu ihm auf und es gibt natürlich nicht Schuss gegen Schuss oder es gibt Schuss gegen Schuss, aber man sieht nicht die Totale und wie sie wirklich...
Ja, aber diese Montage, die ist gut gemacht, weil man sieht sie und man sieht irgendjemanden auf der Bühne verschwommen. Ich weiß nicht, ob man mit Leinwandeffekten oder irgendwelchen, oder so eine Schnittmontage gearbeitet hat, aber das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Fürs Jahr 81.
Ja, das war schwer zu machen natürlich, weil Bowie in New York im Club aufgetreten ist. Und die Art der Präsentation oder wie die Bühne aussieht, wie es gefilmt ist, das ist natürlich etwas im anderen Stil als die Szenen, die Christian F. zeigen und die das Publikum zeigen.
Und Carlos Alomar ist immer am Lachen. Ne? Also das ist ein Gitarrist, ein sehr prägender Gitarrist der Band von 76 bis 80 von Bowie gewesen, der aber irgendwie immer sein eigenes Leben auf der Bühne gehabt hat. Ne? Der hat einfach immer gegrinst, der Typ. Ja, egal wie hart die Songs waren, Station to Station, Cocaine, es war immer total egal. Der Typ war einfach immer gut drauf. Das sah man da auch in dem Film, nämlich, ne? Der kann das Grinsen nicht lassen.
Der hatte auch sehr, sehr große Momente bei Stay on Station to Station und Wild is the Wind und so weiter.
Wir haben einen Film noch, den Arne vorstellt. Der letzte für heute. Und zwar mit dieser Musik. John Barry und Buddy Heath, der erste Film von Lawrence Kasdan. Man hätte eigentlich nicht unbedingt gedacht, dass er ein Noir-Drama als seinen ersten Film drehen würde, aber hat als Regisseur tatsächlich immer andere Sachen gemacht als Drehbuchautor. Bekannt wurde er durch das Imperium-Schlägt zurück, Jäger des verlorenen Schatzes, also spricht seinen meisterhaften Sci-Fi- bzw. Abenteuer-Drehbüchern. Ja. Nun ein Drama mit William Hurt und Kathleen Turner, für beide der Durchbruch. Und man sagt ja über Turner auch, sie hat in den 80er Jahren so eine Femme Fatale damit so etabliert, die es danach in einem Jahrzehnt nicht mehr, ich sag mal bis Fatal Attraction wahrscheinlich, nicht mehr zu sehen gab. Ne?
Naja, Fatal Attraction konnte sie dann nicht mehr spielen oder wurde nicht gefragt. Das war Sharon Stone, das war schon wesentlich Glenn Close. Später. Aber ja, es ist eigentlich eine vergleichbare Rolle. Also Ich meinte Basic Instinct 92, ja.
Attraction
Glenn
Douglas.
Fatal Attraction Glenn Close, genau. Ja, ja, das hätte sie natürlich auch spielen können. Ist auch, sie hat ja mit Michael Douglas dann gespielt, aber so, das wollte man wahrscheinlich vermeiden, dass sie nach diesem, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten und so weiter, nach diesen lustigen Abenteuern, dass sie dann in so einer Rolle, das wollte sie selbst wahrscheinlich auch nicht. Es brauchte wahrscheinlich die drastische Glenn Close, die da uneitel war, um diese Rolle zu spielen, die zwar dankbar war, aber doch haarsträubend im wahrsten Sinne. Aber Body Heat, Lawrence Kasdan hat eine so schnelle Karriere gemacht als Autor von Das Imperium schlägt zurück und dann auch noch Jäger des verlorenen Schatzes, dass er praktisch sofort nach Jäger des verlorenen Schatzes, eigentlich wahrscheinlich nach dem Imperium, schon einen Film inszenieren konnte, den er auch selbst schreiben konnte. Nun haben wir schon mindestens über einen Film Noir heute gesprochen oder zwei Film Noirs. Wie The Postman Always Rings Twice ist auch dies ein Film um eine erotische Obsession und Mord, also Erotik und Tod und eine fatale Obsession. William Hurt verfällt Kathleen Turner und wird zum Spielball und wird betrogen. Er glaubt, er hätte es im Griff, aber er hat es eben nicht im Griff. Und Body Heat, das ist ein etwas knalliger Titel für Lawrence Kasdan. Aber später hat er dann noch The Big Chill gedreht, ist auch ein knalliger Titel.
Ja, aber Body Heat, das ist so Paul Schrader, Bret Easton Ellis mäßig. Also ich mag den Titel. Ich finde halt, aus dem Weg geräumt werden muss ja Richard Crenna, alias Colonel Troutman, den wir später als Rambo-Ausbilder noch erleben, Rambo-Vertrauten. Und das ist das, ich finde, der einzige Makel des Films ist, dass durch die, du hast halt in Turner und Hurt ein ideales Paar und wenn du halt den ältlichen Crenna hast, dann ist es ja fast, dann wären wir fast zum Komplizen dabei, weil wir sagen, ja klar, der passt doch nicht zu ihr, den muss sie loswerden. Ne? Das ist ein bisschen doof besetzt. Also es wäre besser gewesen, du hättest jemanden besetzt, der eh nicht attraktiv ist, William Hurt.
Ja, das stimmt, nur im Film Noir man denke etwa an Double Indemnity von Billy Wilder und ein Film, der das Vorbild für Kestin war, nämlich Laura von Otto Preminger. Das sind die Filme mit der Femme Fatale. Und die Männer sind hier ausgeliefert und es sind immer die älteren, so ignierten Männer, Bieder, nicht unbedingt Tyrannen, nicht unbedingt widerliche Männer, sondern brave Hausväter und vor allem arbeitsame Männer. Und das kann man von William Hurt wirklich nicht sagen. In The Big Chill ist er übrigens ganz genau der Herr Lodri, den er in Body Heat spielt. Also 3 Jahre später in Lawrence Kestins noch größeren Film The Big Chill. Aber Body Heat war schon ein sehr, sehr guter Auftakt. Das war eigentlich eine Fingerübung. Da hat er gezeigt, dass er das Genre absolut beherrscht. Und dann kam er zu dem Film, den er eigentlich drehen wollte, nämlich The Big Chill.
Ja, Silverado war ja dann fast wieder sein Untergang. Er war zu früh mit dem Western dran. Es gab 85 Silverado und ich glaube Pale Rider von Clint Eastwood bei demselben Jahr, die beide allerdings keine Aufmerksamkeit generiert hatten. Also ich glaube, dass ja Eastwood erst mit, man sagt ja immer, der Revisionismus Western, also mit Unforgiven. Also ich glaube, das Image brauchte erst irgendwie so eine Art Downfall oder so ein bisschen so eine Umkehrung klassischer Heldenbilder, um überhaupt wieder ernst genommen zu werden. Deshalb wahrscheinlich als Silverado auch
nicht funktioniert. Ja, also Kestin konnte nach Big Chill machen, was er wollte, oder eigentlich schon eben nach Body Heat, nach Empire Strikes Back, nach Raiders of the Lost Ark. Warum wollte er den Western drehen? Er wollte eigentlich alle Genres machen. Und was er am besten kann, ist die Tragikomödie, also Big Chill. Er wollte aber den Western drehen, weil er auch John Ford machen wollte und Howard Hawks machen wollte. Mhm. Und dann hat er zur Unzeit mit Costner den Film gedreht. Ich weiß noch, damals in jeder Kritik hieß es, 5, 6 Jahre nach Heaven's Gate von Cimino, dem größten Desaster aller Zeiten, 46 Millionen Dollar gekostet, United Artists versenkt. Jetzt dreht Lawrence Kestin Silverado einen Spätwestern. Na, wie kann das sein? Aber der Film wurde riesig beworben. Nur Kosten aber nicht groß genug für den Film.
Er wurde immerhin nicht rausgeschnitten. Aus Big Chill wurde er aus dem Ensemble entfernt.
Ja, aber das hat natürlich einen Grund.
Den abwesenden Verstorbenen nicht zu zeigen.
Er spielt den Toten.
Ja. Und ist besser, ihn nicht zu sehen.
Ja, und er spielt im Rückblick die Szenen, in denen der Mann, der sich umgebracht hat, noch vorkommt. Und es war richtig, dass Kestin das rausgeschnitten hat, weil man sich mal den Mann nur vorstellt und er erscheint nur in den Erzählungen der anderen. Und man darf ihn nicht sehen.
Es gibt ja die Szene in Big Chill, wir reden ja 83 eh noch über Big Chill, in der Tom Berenger versucht, so einen Autostunt zu machen, so ein Auto zu springen und dabei gegen die Tür knallt. Und Oliver Stone hat gesagt, als es um seine Besetzung für Platoon ging, dass er Leute gegen den Strich besetzen wollte, also einen Guten als Betty und einen Betty als einen Guten und umgekehrt. Und diese Szene hätte ihn mit dazu veranlasst, Tom Berenger die Rolle des Barnes, des schurkenhaften GIs zu geben, gerade weil er ihn gegen den Strich besetzen wollte.
Ja, also Berenger ist in dem Film ist schon herzensgut, ist beinahe etwas naiv, weil er eben als Fernsehserienstar eine Art von Magnum berühmt wurde, aber er hat dann ist nun gerade geschieden, hat ein riesiges Anwesen in Los Angeles und lässt sich auf die Jugendliebe ein oder die College-Liebe, die nie konsumiert wurde, und jetzt 2 Jahrzehnte später trifft er sie wieder und bereut alles und ist unzufrieden mit seinem Leben. Nun, wir sprechen bei anderer Gelegenheit darüber, was dieser Film impliziert. Body Heat ist ein einfacherer Film, aber ein sehr spannender Film. Die erste Stilübung von Lawrence Kestin, der in den 80er Jahren große, große Filme gedreht hat. Auch noch Die Reisen des Mr. Leary 1988.
Stimmt.
Ja,
ja, vielen Dank. Genau. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.